Jetzt werden die Helden geboren. Wahnsinn! Was ein Handballspiel! Oh, und jetzt zaubern die auch noch. Man kann heute nichts voraussagen in dem Spiel.
Also mir war ja schon vorher klar, dass das eine sehr besondere Episode von Hand aufs Herz werden würde, weil den heutigen Gast Finn Lemke gleich zwei richtige Kavenzen des deutschen Handballs hier angekündigt, gefordert haben als Gast. Stefan Kretschmer himself und der Bundestrainer Christian Prokop. Ja, und so ist das, glaube ich, auch eine sehr interessante Episode geworden. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Hand aufs Herz, der Handball-Podcast der DKB Handball-Bundesliga. Florian Schmidt-Sommerfeld oder Schmiso, mein Name, bin Handball- und Fußballkommentator bei Sky und freue mich, dass ich mal wieder für euch stellvertretend mit einem unserer größten Handballer, im wahrsten Sinne des Wortes, 2,10 Meter ist er lang, sprechen durfte. Finn Lemke, unser Abwehrchef beim EM-Titel 2016. Mir ist irgendwann in diesem Gespräch, als wir immer tiefer reingerutscht sind, der doofe Satz, Handball ist ja dein Leben, rausgerutscht. Und da hat Finn mich aber direkt eingefangen und zurechtgewiesen. Das sieht er nämlich gar nicht so. Das ist ein Teil natürlich von seinem Leben, aber er hat so viel anderes, was ihm wichtig, vielleicht sogar wichtiger ist. Klar, seine Familie, seine Frau, sein Kind, sein Hund, um den er sich sehr kümmert, aber auch die Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Als er davon erzählt hat, sehr interessant, da blüht er so richtig auf. Fast noch mehr vielleicht, als wenn er über Handball redet. Das hätte ich auch nicht gedacht. Und er sagt auch, das ist irgendwie seine Berufung. Da ist er einfach spitze drin. Es hören ja, glaube ich, auch viele junge Handballer diesen Podcast, die vielleicht sogar selber mal Profi werden wollen. Ihr schreibt mir auf jeden Fall regelmäßig, dass ihr selber spielt auf Instagram und so. Und ich glaube, ihr könnt alle sehr viel mitnehmen aus diesem Gespräch. Ich glaube, es ist sehr interessant, wie Finn erzählt, wie er seine Zeit gemeistert hat, was er machen musste, umstellen musste, um Profi zu werden. Ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Es ist eine unfassbar lange Episode geworden, was aber auch ein bisschen Finns Schuld war, das meine ich im positiven Sinne. Denn er hat das wirklich, und das fand ich ganz toll, als Gespräch begriffen. Eben nicht als Frage-Antwort-Spiel, ich frage, er antwortet, sondern er hat mir teilweise auch Rückfragen gestellt. Naja, und so sind wir am späten Abend in der Rotenbachhalle in Kassel noch sehr, sehr lange zusammengesessen. Die längste Ausgabe bisher von Hand aufs Herz mit Abstand. Ich glaube, sie lohnt sich. Ein großer Handballer und ein ganz toller Mensch. Finn Lemke, das ist Episode 9 von Hand aufs Herz. Also das Allerwichtigste haben wir ja schon mal geschafft. Ich konnte mir ja kaum vorstellen, dass meinem heutigen Gast das Headset passt, weil er, was die körperlichen Maße angeht, ein absoluter Riese ist. Aber wir haben das hinbekommen. Finn Lemke, drückt's dich am Kopf, das Headset, oder geht's?
Nee, drückt überhaupt nicht. Schönen guten Abend erstmal. Und ja, ist alles relativ lang bei mir, aber scheinbar der Kopf nicht.
Ist wohl nicht so viel drin. Ist lang, aber nicht breit. Das ist so. Du liebe Güte, du machst dich jetzt hier selber schon fertig, das ist doch Quatsch.
Geht doch gut los.
Wir sitzen hier in der Rotenbachhalle, ich glaube so ein bisschen Umgebungsgeräusche hört man, aber das gehört hier bei Hand aufs Herz dazu. Nach dem Spiel MT Melsungen gegen GWD Minden, das ich eben kommentieren durfte für Sky, das habt ihr 26-21 gewonnen, 21 hinten, da kann der Abwehrchef ja erstmal höchst zufrieden sein, oder?
Jein. Ich glaube, ich betrachte das Spiel nicht nur aus meiner Sicht, aus der Abwehrsicht, sondern aus unserer Gesamtsicht. Und ich glaube, da haben wir auf jeden Fall schon mal bessere Ansätze gezeigt als die letzten Male und sind auf einem guten Weg. Aber
wir haben zuletzt zwei Spiele verloren, ja, muss man sagen.
Ja, ja. Aber wir können es doch besser. Wir können es doch, glaube ich, noch besser. Schmiso, bevor ich es aber vergesse, als guter Gast habe ich natürlich für dich ein Gastgeschenk dabei. Mach's erstmal auf, kannst du mal gucken, was das ist.
Muss ich vorsichtig sein? Also ich beschreibe euch das mal.
Also es ist Stil echt erstmal, so wie der beste Dönerverkäufer, habe ich es in Alufolie verpackt.
Es ist in Alufolie eingepackt, es sind zwei rote Schleifchen. Darf ich das auch aufreißen?
Na klar.
Ich bin so ungeschickt.
Na klar.
Aber ich muss,
wie an Weihnachten.
Kann ich jetzt irgendwas kaputt... Das macht mir ein bisschen Angst, dass du... Bitte, okay. Was ist das denn? Finns Zuckerwatten, Shampoo, Friseurteam Cut and More.
Ja, also von wem das soll, ist ja egal.
Aber klär mich auf, was ist das?
Ja, das ist Shampoo mit einer bestimmten, mit einem bestimmten Geschmack. Riech mal dran, riecht gut.
Geschmack?
Hast du ja eben Geschmack auftrainiert.
Wie geht das? Hier, ich bin zu doof. Also ist jetzt hier so ein Döschen, vielleicht so 15 cm hoch.
Riecht, oh, das riecht sehr gut. Ja. Ich habe mir nur gedacht, du kriegst, ich habe dich noch nie ohne Kappe gesehen. Und wusste überhaupt nicht,
ob ich überhaupt Haare
ob du überhaupt Haare hast.
Ich hab, oder ob du
die kann dann, sie einmal für dich absetzen.
Ob du die oft genug wäschst auch.
Jetzt
es ist rotzfrech, ey.
Liebe Gott.
Ich hab jetzt schon Angst, in welche Richtung das hier läuft.
Da habe ich gedacht, da wäre so ein Shampoo genau das Richtige.
Ja, aber jetzt erzähl mal, wieso hast du dein eigenes Shampoo? Das riecht auf jeden Fall echt geil. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Da bin ich gespannt.
Nee, also ich habe einen Kumpel, der wohnt bei mir im Haus. Und dem habe ich mal einen Gefallen getan und wir haben gesagt, ich muss mich revanchieren. Da habe ich gesagt, ach, Digga, lass es einfach, weißt du? Und dann auf einmal komme ich nach Hause, klingelt da bei mir und hat so einen riesen Karton dabei. Wirklich einen riesen Karton. Nicht einen normalen Karton. Und ich dachte,
boah, ein Lemke-Maße-Karton genau, quasi.
Was kann da nur drin sein? Und dann mache ich die Verpackung auf wie du, also einfach aufgerissen und dann strahlen mich da 100 Shampoos an mit meinem Konterfei drauf.
Geil. Das hat er extra für dich designt.
Ja, hat er.
Und jetzt habe ich es ja Limited Edition und ich habe jetzt eins.
Das wird es auch nie wieder geben, glaube ich.
Das hebe ich mir auf und irgendwann 2040, wenn der Name Finn Lemke aus allen Gründen in aller Munde ist, dann verkaufe ich das für 3.000 Euro.
Ja. Musst du nur
und spende es an guten Zweck
natürlich. Das finde ich löblich. Musst du nur aufpassen, wenn du es aufträgst, da du dann so einen süßlichen Geruch hast.
Was? Nix. Glaubst du, meine Frau dreht dann komplett durch?
Ja.
Es riecht echt gut. Ja. Ich bin gespannt. So, jetzt hast du mich natürlich erstmal hier derbe überfahren.
Na klar.
Spürst du eigentlich enormen Druck jetzt?
Jetzt nach dem Spiel erstmal nicht.
Nee, ich meine jetzt, was diesen Podcast angeht.
Warum?
Du wurdest von Kretschmer und Prokop vorgeschlagen. Unabhängig voneinander. Haben zwei absolute Größen des Handballs gesagt, Schmieso, hol dir den Finn Lemke in den Podcast.
Ja, vielleicht, weil ich Gastgeschenke mitbringe.
Ich glaube, die hatten was anderes im Sinn. Und wir haben ja schon ein bisschen Vorgespräch gemacht und gequatscht und ich habe ein sehr gutes Gefühl, dass du ein sehr guter Gesprächsgast bist.
Bist du denn zufrieden mit deiner Übertragung jetzt, wie dir das heute gelaufen ist?
Bei Sky.
Ich kriege das immer nicht mit, wie ihr das macht. Bereitet ihr euch darauf vor oder?
Nee. Warum soll ich mich vorbereiten? Ich kann ja schon alles. Was für eine geile Frage. Da hast du jetzt schön den dummen Sportjournalisten schon einmal weggewatscht.
Ja.
Nein, doch, ich lese, ich bin so ein kleiner Statistikvogel. Kommt aus Football-Zeiten.
Ja.
Deswegen, ich lese Statistiken. Dann versuche ich natürlich auch Spiele nochmal anzugucken, die letzten, all so ein Zeug.
Echt?
Ja, schon, wenn das geht. Also alleine, um mal zu erkennen, gut, wie ihr jetzt spielt, das weiß ich ungefähr. Aber wenn ich mit der Mannschaft das erste Mal sehe, will ich natürlich wissen, wer ist da überhaupt der Mittelblock? Wer kommt als dritter Mann? Wer zieht die Fäden im Angriff? Lauter so ein Zeug. Das Coole ist natürlich, im Handball kannst du auch einfach oft die Trainer anrufen oder den Manager oder was auch immer und fragen. Das ist so der Vorteil.
Aber dann sind unsere Vorbereitungen eigentlich gar nicht so unterschiedlich. Ja?
Du machst auch Videoshoots.
Ja, ich gucke immer relativ viel, auch immer ganze Spiele, um mich vorzubereiten und kommt dem schon sehr nahe eigentlich. Nur, dass ich wahrscheinlich schon ein bisschen nochmal den Blick
habe. Auf einem etwas anderen Niveau. Das kann ich mir vorstellen. Siehst du, nächstes Mal rufe ich dich einfach an. Wenn ich eine Mannschaft kommentieren, frage ich dich, Finn, sag mal, worauf muss ich denn achten beim Angriff von Minden? Erzähl doch mal.
Ja.
Wie hast du dich auf Minden vorbereitet jetzt?
Also ich hatte mir erstmal unser Spiel angeguckt von der Hinserie, das wir ja leider hoch verloren hatten.
32-27.
Ja, genau. Und es war noch deutlicher eigentlich zwischendurch. Und hatte mir dann die Spielzüge angeguckt. Die spielen oft einen Kreisläufer holen mit einem sehr, sehr kompakten Gullerüd am Kreis, der dann gute Sperren stellt. Und Rambo, der aus allen Lagen feuert. Doda, der unglaubliche Sachen kreieren kann.
Der hat euch richtig wehgetan im Hinspiel, ne?
Ja, ja. Also Rambo 11 Tore, Doda 9. Macht insgesamt 20 Tore für zwei Spieler, das ist schon ziemlich viel.
Ich glaube, 8 von 9 waren es von Doda. Ist ja auch völlig wurscht.
Aber auf jeden Fall viele Tore und dann schaut man sich das mal genau an. Geht er zur Hand, geht er gegen die Hand? Wie schießt er von der Armhaltung her? Und gibt es irgendwelche speziellen Sachen, die sie halt spielen? Ob sie mal einen Camper einstreuen zu besonderen Situationen oder ähnliches?
Ja, Doda zum Beispiel ist ja einer, der wahnsinnig viel, dieser klassische kurzgezogene Unterarmwurf. Ne? Das ist ja so sein Trademark quasi.
Ja, der ist mit allen Wassern gewaschen. Hat jetzt auch schon 1-2 Jahre auf dem Buckel.
39 ist er.
Ja. Aber nichtsdestotrotz immer noch feilschnell und extrem gefährlich und für jede Mannschaft schwierig auszurechnen.
Und wie viel Video guckst du so? Weil, also ich merke, ein Spiel gucke ich mir gerne an. Manchmal reicht mir auch eine Halbzeit, ehrlich gesagt. Aber irgendwann wird es ja auch anstrengend oder sich, aber du musst es ja wahrscheinlich so genau angucken, um alle Varianten rauszufinden.
Ja, aber man muss das ja auch ein bisschen relativieren. Also ich schaue mir dann ja vor allem die Angriffssituation vom Gegner an und die Angriffssituation von uns mache ich dann in doppelter Geschwindigkeit, sodass ich das ein bisschen vorspulen kann und dann sind zwei Spiele eigentlich vom Umfang nicht ganz so viel.
Okay.
Aber so 2 bis 3 Spiele schaue ich immer.
Kriegt ihr die irgendwie geliefert oder nehmt ihr die bei Sky auf oder wie
nee, es gibt ein Portal, wo dann einfach nur der Blick von oben jede Mannschaft,
die Totale,
die Totale einfach wird, filmt und daraus ziehen wir dann unsere Quellen.
Verdammt. Ich hätte jetzt ja gerne mal gehört, was du so über die Sky-Kommentatoren zu meckern hast.
Ja, ich gucke immer ohne Ton.
Das ist nicht dein Ernst jetzt.
Ja, klar.
Wieso?
Ja, ich will mich ja konzentrieren. Und wenn du kommentierst, dann...
Dann erst recht ohne Ton, das ist mir klar.
Nee,
aber dann,
ich will mich ja konzentrieren aufs Spiel.
Ja.
Du weißt ja auch, wenn du für irgendwas lernen musst oder früher und du hast Musik angemacht, dann war nachher die Musik interessanter als das, was du lernen willst. Ne?
Ja, also ich habe nie gelernt, deswegen da kann ich
vielleicht... Ich auch
nicht. Oh Gott, hier sitzen zwei eigentlich studierte Studenten, Ex-Studenten, du liebe Güte, aber mit Lernen haben wir es beide. Sind wir schon mittendrin, die MT-Saison. Ich habe heute mit deinem Trainer mal drüber geredet. Ich fand das sehr einleuchtend, was der gesagt hat, so dass ihr innen das alle eigentlich sehr entspannt seht, weil 5. Platz, das liest sich jetzt mal nicht so schlecht. Heute habt ihr noch einen guten Schritt gemacht, um den zu halten. Und ihr hattet mit Kühn den überragenden Angriffsspieler ab Mitte Hinrunde nicht. Ihr hattet Maric, der heute stark zurückgekommen ist, ganz lange nicht. Also es gibt schon Gründe zu sagen, wir können eigentlich auch mit Platz 5 zufrieden sein. Oder wärst du doch lieber gern 4., 3? Wäre das drin gewesen?
Also natürlich wäre ich lieber 3., 4. Und ich glaube, wir hätten auch Chancen dafür gehabt. Haben aber einfach Spiele liegen lassen, die man nicht liegen lassen darf. Mhm. Wie zum Beispiel das Hinspiel in Minden. Das ist eine fantastische Mannschaft. Ich möchte die nicht irgendwie runterreden. Das ist ganz, ganz respektvoll gemeint. Aber
individuell ein bisschen anders besetzt
den,
als
um ihr. Um den Anspruch gerecht zu werden, den wir halt vor der Saison hatten, muss man einfach sagen, dass wir diese Spiele gewinnen hätten sollen. Nichtsdestotrotz bin ich sehr stolz auf uns. Wir haben Spiele gehabt in schwierigen Situationen, in schwierigen Hallen, die wir auch auswärts gewonnen haben. Aber die Saison ist noch nicht zu Ende. Darum kann man die auch noch nicht so ganz einordnen, wo wir jetzt wirklich landen. Es sind immer noch viele 50-50 Spiele. In Erlangen wird richtig schwierig. Friesenheim kämpft um jeden Punkt. Nächste
Flensburg
Woche.
Flensburg habt ihr auch noch.
Wenn Flensburg auswärts, Rhein-Neckar zu Hause.
Hannover, ganz einfache Aufgabe.
Hannover kommt noch.
Ja.
Also das wird schon...
Aber 5. müsste da bleiben, oder? Das wäre schon wichtig, um in
die EHF zu gehen. Das wäre auf jeden Fall wichtig. Aber wir sind am besten damit gefahren, einfach aufgrund auch der Verletzten, die wir dann in der Saison hatten, immer von Spiel zu gucken.
Das kostet 3 Euro.
Das ist so eine Phrase.
Ich da geworfen. Nee, du hast mir das Shampoo geschickt.
Ja,
du hast
genau. Okay. Schau mal, wie viel es nachher wert ist. aber wir wussten auch immer nicht genau, was wir zur Verfügung hatten an Spielermaterial. Und ich finde, dafür haben wir das schon nicht so schlecht gemacht und sind halt noch mittendrin im Kampf um Platz 5.
Ja, ihr habt ja so die Pole Position. Stand jetzt, Samstagabend, habt ihr 2 vor auf die Füchse. Die haben ja vorgelegt gegen Stuttgart am Donnerstag. Ja. Dann schauen wir mal, wie sich das weiter verfährt. Wie ist denn das eigentlich so, wenn... Also als ich das gelesen habe, ich habe, wenn ich mich nicht sogar irre, euer letztes Spiel mit Julius Kühn die Saison kommentiert. Und dann lese ich Knie kaputt, lange raus, Kreuzbandriss, also das Schlimmste eigentlich so, was man immer hört als Diagnose. Ich habe da schon hart abgekotzt. Wie ist denn das, wie geht's dir, wenn du sowas, ich weiß nicht, du kriegst das ja wahrscheinlich, ruft da jemand an oder sagt's im Training, sagt der Trainer dann, Leute, Julius ist leider raus für die Saison.
Ja, ich war ja dabei, es war im Kosovo, als das passiert ist und eine Aktion, mit der er sonst immer Tore macht, eine ganz alltägliche Sache für ihn eigentlich und er knickt weg, das tut einem einfach unglaublich leid, gerade für ihn, weil er so da gewesen ist, einfach ein ganz, ganz präsenter Spieler gewesen ist.
Ja.
Aber nicht nur für einen Sportler ist das scheiße, sondern auch für den Menschen dahinter, der halt auch privat ist. Man weiß, 6 bis 9 Monate bin ich jetzt raus, ich kann nicht Teil der Mannschaft sein, komme ich wieder zurück, sind Angstsituationen da. Und Es tut mir nicht nur bei U-Slide, sondern auch bei allen anderen. Mein Bruder hat jetzt auch den zweiten Kreuzbandriss.
Ja, habe ich. Oh Mann.
Es ist einfach Müll, aber es gehört leider zum Sport dazu, Verletzungen.
Ja.
Aber dass dann noch im nächsten Spiel Pavlovic sich auch noch so schwer verletzt, Maric dann danach.
Direkt danach Maric, genau.
Das war schon verrückt. Das war schon echt verrückt.
Und hast du dir jetzt persönlich, also ich denke, man kann es sich so ungefähr reindenken, wie schrecklich das für den Spieler ist, aber was denkst du dir so als Mitspieler? Also, dass dir der Mensch leid tut, das verstehe ich komplett. Wann denkt man dann so an, ey, fuck, das ist für unsere Saison richtig schlecht, für unsere sportliche Ausrichtung richtig schlecht?
Ja, das... Im ersten Moment denkt man an ihn, im zweiten Moment dann denkt man, oh, das ist schon auch für uns alle eine Katastrophe, weil unser Spiel auch ziemlich ausgelegt gewesen ist auf ihn und seine Qualitäten, die er hatte. Aber ja, wir sind als Mannschaft dann enger zusammengerückt, sag ich mal, und konnten den Ausfall dann irgendwie kompensieren, wie wir das immer geschafft haben. Aber
ich glaube, ihr macht im nächsten Spiel irgendwie 40 Tore oder so, ne?
Ja.
Das habe ich gar nicht gecheckt.
Ja, das aber war halt dann, waren die...
Jeder macht den extra Meter. Ja,
sind dann halt, wenn die Verantwortung dann auf einmal auf mehrere verteilt wird, dann müssen halt Leute in die Bresche springen. Und zum Glück haben wir Spieler, die das dann gemacht haben. Ne?
Lass uns zum Positiven kommen und nach vorne schauen. Ja. Ihr seid ja, du sehnst dich schon, sorry. Ich habe keinen guten Einstieg gewählt, ne, jetzt direkt damit zu kommen. Heinevetter kommt. Ob 2019 oder 20 werden wir mal sehen. Man hört so ein paar Dinge, aber spätestens 2020 kommt er. Kai Häfner kommt 2020. Du bist schon da, Julius ist da, Tobi Reichmann ist da. Das klingt so nach MT Deutschland und das klingt nach einer sehr sonnigen Zukunft für euch.
Ja, ich, in die Zukunft schauen ist immer schwierig. Ich finde, wir haben jetzt gerade auch schon eine Truppe, die halt sehr, sehr viel Spaß macht. Wird dann noch gut ergänzt. Hauptsache, wir behalten den Spaß bei.
Okay. So, okay, ich sehe schon, du willst nie nach vorne schauen. Hast du denn haben die dich mal angerufen? Kai und Silvio, du kennst ja aus der Nationalmannschaft, haben die mal gefragt, wie es hier
in Meldungen so ist? Am Tisch, sage ich mal, bei der Nationalmannschaft auch gerne einfach schnacke oder generell auch gerne schnacke.
Habe ich gemerkt.
Habe ich natürlich mit dem mal gesprochen, aber nicht explizit darüber. Ja. Aber gefreut hat es mich natürlich trotzdem.
Also du hast nur generell mal erzählt, man redet nur generell, wie läuft
es
bei euch?
Man erklärt ja, wie es bei uns abläuft. Ja. Versucht das natürlich auch vorzugsweise positiv zu machen.
Ja, das glaube ich. Gibt ja auch viel
Positives. Falls irgendwann mal die Tür aufgeht. Und so ist es bei mir damals gewesen, mit der MT auch. Da hat Michi Müller mich mal bei der Nationalmannschaft mal zu sagen. Wir haben nur so gequatscht, also nicht direkt darüber, aber einfach mal so gequatscht. Und das ist immer gut.
Wie war denn das bei dir da? Also du warst ja in Lemgo, ist so dein Stern aufgegangen, dann Magdeburg, dann hierher. Können wir alles nachher noch vertiefen, nur weil du jetzt gerade den Wechsel angesprochen hast. Wie war es bei dir damals, als ihr im Dreierpaket die drei Europameister hierher gewechselt seid? Wie ist es damals bei dir abgelaufen?
Im ersten Moment habe ich mich natürlich riesig gefreut, weil ich erstmal nur wusste, dass Tobi kommt. Dass dann Julius gekommen ist, war im ersten Moment, musste ich jetzt zweimal schlucken, weil ich ja auch wusste, dass er halt eine sehr, sehr große Qualität mitbringt.
Und weil du eigentlich auch im Angriff spielst.
Genau, weil ich mir auch Chancen hier ausgerechnet habe, halt im Angriff nochmal wieder Fuß zu fassen. Aber so.
Dann kommt der beste Rückraumlinke, den wir in Deutschland haben, wahrscheinlich. Ne? Ja. Ist ja eigentlich zum Kotzen.
Ja, witzig, das ist in Magdeburg genauso gewesen mit Darmgard. Das wusste ich auch nicht, dass er kommt, aber unabhängig davon, einen Tag später habe ich mich natürlich dann riesig gefreut, weil ich ihn auch kenne, weil wir schon lange auch Junioren zusammen gespielt haben, da auch schon mal mit Zimmer zusammen gewesen sind. Ich einfach weiß, dass er ein super Kerl ist. Mit ihm sehr, sehr viel Spaß haben kann und auch sehr, sehr viel Erfolg. Und da habe ich mich natürlich über die beiden, dass sie noch mitgekommen sind, Simic auch, habe ich mich natürlich sehr gefreut.
Lass noch einmal, ich weiß, ich habe es ja schon gemerkt, nach vorne guckst du nicht so gerne, aber bei diesen Kracher-Transfers muss Melsungen ja in den nächsten Jahren um die Meisterschaft mitspielen.
Ja, ich glaube, man sieht diese Saison, das ist immer so ein Muss. muss man immer einordnen, kommen Verletzungen dazu.
Hättest du auch einfach Ja sagen können. Du parierst die Sachen viel zu gut. Hätten wir jetzt mal eine Aussage gehabt.
Ja, also ich hoffe einfach, dass wir erfolgreich spielen, aber ich glaube, die Namen stehen auch für sich, dass die halt auch eine sehr hohe Qualität mitbringen.
Ja. Klingt auf jeden Fall gut. Machen wir oder den ersten kleinen sportlichen Teil einen Strich drunter. Ihr wisst, der uns allen am meisten am Herzen liegt, ist ja der Teil, wo wir den Menschen, in dem Fall Finn Lemke, ein bisschen besser kennenlernen. Und den gibt's gleich. Finn, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen können, handballerisch erstmal, wenn wir ganz vorne anfangen, bist du aus Bremen?
Eigentlich bin ich Niedersachse.
Ach so?
In Bremen geboren, aber in Niedersachsen direkt an der Bremer Grenze aufgewachsen.
Ah, okay.
Hab aber in Bremen nachher meine Schule zu Ende gemacht und sehe mich so ein bisschen als Bremer, weil ich auch großer Werder Bremen-Fan bin.
Hab ich mal gesehen, in der Ostkurve standst du früher. Ne?
Immer jawohl, noch? Jawohl. Nee, leider reicht die Zeit nicht mehr und ich glaube, ich würde auch nicht mehr in die Ostkurve gehen, weil ich dann irgendwem auch die Sicht versperre.
Darfst du nur ganz hinten stehen. Letzte Reihe.
So wie immer. So wie immer. Aber nee, klar würde ich mich freuen, wenn ich da noch mal ein paar Mal öfter sein könnte.
Oh Gott, sag du es lieber bitte, sonst spreche ich es nur falsch aus. Es ist so ein Doppelname. Dein erster Verein, der hieß wie?
Schweinewede Neunkirchen.
Dankeschön.
Ja.
Und das ist ein, also den kennt man ja jetzt nicht aus der Handball-Bundesliga nicht. Oder so.
Ja, also nicht.
Ich muss zugeben, ich habe wenig Spiele von denen gesehen.
Ja.
Das ist einfach so der klassische Jugendverein, wo du halt als erstes mal angefangen hast, Handball zu spielen und da dann groß geworden bist?
Ja, also ist auf jeden Fall ein klassischer Verein, glaube ich, der in so einer dörflichen Region halt, der halt ist. Aber ich glaube, was wir da mit dem Verein geschafft haben, wie der sich entwickelt hat in der Zeit, ist das nicht normal.
Heißt, was ist da passiert?
Wir haben jetzt, oder Schweinewede hat jetzt über mehrere Jahre in der damals noch A-Jugend-Regionalliga gespielt, stattgefunden, B-Jugend höchste Klasse.
Dann
A-Jugend-Bundesliga, genau. Dann die erste Mannschaft hat Oberliga gespielt und die Halle war immer voll. Mhm. Also wirklich immer 400 Zuschauer im Durchschnitt bei A-Jugend und bei der ersten Herren.
Okay.
Und ich glaube, das muss man erstmal hinkriegen, auch wenn wir da ein Alleinstellungsmerkmal hatten.
War bei dir damals schon klar, 2011 bist du ja dann nach Lemgo gegangen, war das große Talent schon sehr früh ersichtlich? Also hast du schon im Jugendbereich herausgestochen, nicht nur wegen deiner Größe, sondern auch wegen Leistung?
Jein. Also wenn wir jetzt so in die C-Jugend, B-Jugend gucken, welches Alter das ist, müsst ihr selber einordnen. Ich weiß es gerade nicht mehr genau.
C-Jugend ist, glaube ich, so 13, 14, ne?
Ja, also dann schon erstes Jahr B-Jugend, letztes Jahr C-Jugend hatte ich meine großen Wachstumsschübe und sah eher wie Bambi auf dem Eis aus, glaube ich, als so ein seriöser Handballspieler. Und bis sich das erstmal alles so gefangen hatte, bis ich ausgewachsen gewesen bin, hat es so ein bisschen gedauert. Schaulicherweise.
Aber jetzt fahren die hier so ein. Du musst lauter reden, Finn.
Ja.
Die fahren jetzt hier gerade in der Halle so irgendwie Zeug. Hier muss immer noch aufgeräumt werden. Sorry.
Quatsch
einfach weiter.
Ja, okay. Nein, einfach weiter. bis ich dann ausgewachsen gewesen bin, das hat einfach ein bisschen gedauert. Hatte aber da schon starke Jugendtrainer glücklicherweise abbekommen, die mir sehr, sehr viel mitgegeben haben. In der B-Jugend und in der A-Jugend viel Tipps, viel Wissen auch. Und dann in der A-Jugend, als ich ausgewachsen gewesen bin, Regionalliga spielen, also jetzt A-Jugend-Bundesliga, damals noch A-Jugend Regionalliga spielen durfte.
Ja.
Das war schon riesig. Dazu habe ich dann noch relativ viel geworfen, relativ viel Tore gemacht.
Ja.
Und hatte einfach eine echt schöne Zeit. Und das ist, glaube ich, auch nicht alltäglich, dass man dann von 4 bis 18 in seinem Heimatclub halt spielen kann. Ne? Und die Verantwortlichen, die da die Sachen gemacht haben, die es alles geregelt haben, dann ziehe ich nur den Hut vor, weil das waren halt Strukturen aus dem Nichts herbeizaubern. Das war schon schön.
So ein klassisches Märchen, ne? Der Handball lebt an der Basis quasi, was die da...
Genau. So, da habe ich so viele Sachen halt mitbekommen, die ich später auch benutzen konnte, gerade von meinem B-Jugendtrainer. Der hat mir damals immer auf den Weg gegeben, Syver Teuerholz, falls du es hörst, liebe Grüße.
ich hoffe ich doch, dass das.
Hoffe ich auch, zumindest noch Handballer. Hat immer mir auf den Weg gegeben. Das weiß ich noch wie heute. Regel Nummer 1: Wenn die Mannschaft zusammensitzt, bleibst du als Jüngster und generell immer bis zum Schluss. Mhm. Auch wenn du, ging es irgendwann auf dem Dorf natürlich auch mal ein Bierchen trinken oder so. Yeah, gar nicht das, aber einfach dabei bleiben, weil dann kriegst du Geschichten zu hören. Und das ist das zweite Wichtige, hör ganz genau hin. Du kannst unglaublich viel lernen von den älteren Spielern. Und da ich in der A-Jugend schon das Glück hatte, bei der ersten dabei zu sein und wir Spieler dabei hatten, von TV Gramke damals, die Handball-Experten wissen das vielleicht noch, die haben früher mal zwei Liga gespielt und ich glaube ein Jahr sogar auch erste Liga.
Schön, dass du mich da gleich ausschließt bei den
Experten. Vielen Dank.
Hast du das gewusst?
Vielen, nein, das natürlich gewusst? Nicht.
Du hast, ja auch
hast du das schon mal gehört, TV Gramke?
Nein, leider. Leider nein.
Hat noch jemand vom OHV Aurich da, Andi Schweigewitz, und die haben mir unglaublich viel erzählt, wie Mannschaften funktionieren, worauf es ankommt, und da konnte ich viel, viel, viel mitnehmen. Mhm. In der A-Jugend hatte ich dann einen alten Bundeswehrsoldaten als Trainer.
Harte Schule,
oder? Genau. Na, ja, schon, kann man schon sagen, aber auf jeden Fall hat der mir dann beigebracht, dass Regeln und Ordnung schon entscheidend sind, also im Sport gerade. Ne? Das Privat hinkriege ich immer noch eine andere Geschichte, aber,
zumindest im Sport. Ich war auch beim Bund, ich kann das gut nachfühlen, da, wobei ja, das da teilweise auch ein bisschen stumpfsinnig ist. Ja. Ne? Da ist halt sehr viel mit, jede Regel ist Gesetz,
ja, egal wie sinnfrei sie ist. So ist es. Und wenn die Leute halt länger sind, die haben das halt so im Blut.
Ja?
Die haben halt Ordnung oder Blutenordnung, sage ich mal.
Ja.
Ja, da habe ich schon zwei sehr, sehr für mich wichtige Personen gehabt, die da halt mir Sachen auf den Weg gegeben haben, die ich dann weiter nutzen konnte, als ich dann nach Lemgo gegangen bin. Mhm.
Da warst du 2011 bis 15?
Genau, also Lemgo war der Partnerverein von Schwanewede.
Ah, okay.
Genau, wir hatten da so eine Kooperation.
Und das war damals, du warst ja damals so ein Vollgas 100-Tore-Mann. Also du bist ja extrem schnell eingeschlagen bei Lemgo, ne? Obwohl du ja auch noch relativ jung warst, wo du da hingegangen bist.
Ja, in Lemgo hatte ich das Glück, dass ich bin hingekommen für die zweite und durfte bei der ersten ab und zu mal mittrainieren. Und wir hatten in der zweiten Mannschaft riesige, also wirklich gute Spieler, die jetzt auch alle in der zweiten oder ersten Liga gelandet sind. Mhm. Eine sehr, sehr überdurchschnittliche Mannschaft. Mhm. Und vor allem hatten wir aber als Trainer Nils Pfannschmidt, der jetzt Eintracht Hagen trainiert. Mhm. Und der hat mir dann halt Sachen beigebracht, die man so auf dem Dorf nicht lernt.
Sag mal, zum Beispiel?
Hat einfach ganz banale Sachen, Stoßen, Rückstoßen, Kreisläuferspiel, Übersicht, Entscheidungsverhalten. Mhm. In der A-Jung ging es darum, ich krieg den Ball und schieße aufs Tor. am besten noch dreimal einen Block beim 9 Meter und Finn fackelt. Klappt manchmal.
Ja, klar.
Aber
der alte Bauerntrick.
Genau,
ne?
genau. Ja, der ist ein richtiger Bauerntrick. und der hat dann viel, viel mit mir trainiert. Und hat mir dann auch gezeigt, wie man Abwehr spielt. Man musste, vorher habe ich noch nie Abwehr gespielt, so richtig.
Ach was. Mhm. Du bist eher. Das ist ja.
Ja, ich wurde in der B-Jugend noch auf Linksaußen geparkt, also in der Abwehr, in der A-Jugend dann auch noch.
Weil was hat da gefehlt? Die Beweglichkeit oder was? Also die Größe hattest du ja alles. Offensichtlich.
Sagen wir mal alles. sagen wir mal so. Viele, die auch so viel aufs Tor werfen, die konzentrieren sich ja auch gerne darauf, Tore zu machen. Ja, gut, weil stimmt. In der Jugend hast du ja auch vor allem auf eins Bock Tore machen.
Ja.
Da
gibt es ja auch gar keine Abwehrspezialisten eigentlich. Ne? Also das gibt es.
Du kannst ja auch nicht Angriff, Abwehr wechseln. Und
ja,
dann,
genau.
Dann musste man mich irgendwo parken. Ne? Und dann bin ich in der A-Jugend dann in den Block gekommen, aber eher nur hinten stehen bleiben, die Arme hoch machen mit meiner Größe. Ne? eigentlich mache ich heute auch nichts anderes. Ne?
Ja, natürlich. Genau so ist es. Ja. Man könnte sagen, du bist ein katastrophaler Abwehrspieler. Wirklich. Aber das ist ja spannend.
Das heißt, genau. Das kam dann mit Pfanne schon mehr, weil der halt auch enorm gut im Ausbilden von jungen Spielern ist. Mhm. Darum da noch, wir haben zusammengespielt mit Nico Link, Ari Hene, unser Co-Trainer war noch dabei, Michael Binder auf links außen. War einfach richtig viele gute Spieler, die auch alle besser gemacht hat. Und dann war halt auch eine sehr, sehr glückliche Führung für mich, dass der Nico Link dann damals nach Erlangen gewechselt ist in der Saison. Und der war vor mir immer der Spieler in der ersten Mannschaft, dann aushelfen durfte. Dann hat Lemgo Geldprobleme ein bisschen bekommen. Überraschend. Und dann hat Maid Patrai den Verein dann verlassen vorzeitig, ist dann nach Katar gegangen. Und dann war ein Spot frei. Und dann durfte ich mitspielen, erstmal auf der Bank sitzen. Und dann zum Schluss auch spielen die letzten 6 Spiele. Und das war ganz, das war einfach fantastisch.
Ja.
So ein Jahr vorher noch in Schwanewede A-Jugend gespielt hast.
Ja.
Und jetzt darfst du auf einmal erste Liga spielen und kriegst die Chance und darfst auch werfen.
Und ja, auch nicht bei irgendeinem Verein. Ne?
Witzige Anekdote. Erstes Spiel gegen Rhein-Neckar-Löwen. Bei den Löwen. Steht unentschieden. Ich komme rein 2 Minuten vor Ende, glaube ich, oder 3 Minuten vor Ende. Und nehme mir gleich den ersten Schuss, den ich kriegen kann, über Olli Rogisch, weil er mich schießen lassen hat. Weil der dachte, so ein Jungspund, kannst du erstmal werfen.
Der kann nichts.
Ja, natürlich gleich verworfen, Gegenstoß gekriegt, Lijewski umgetackelt, 2 Minuten, wir verlieren das Spiel.
Nein!
Ja.
Das war dein erster
Bundesliga-Einsatz. Das war mein erster Bundesliga-Einsatz. Und da stand ich unter der Dusche, aber war überhaupt nicht traurig, war einfach so beseelt, dass ich erste Liga spielen durfte. Und egal was, egal was kommt, ich kann immer sagen, ich habe einmal erste Liga gespielt und habe gleich drauf geworfen. Ne?
Und was haben die Teamkollegen gesagt?
Ja, die hatten die Verständnis, oder?
Ja. Hast du gut
gemacht? Weiß ich gar nicht. War so, die haben halt das Spiel verloren. Da ist ja generell nicht so gute Stimmung in der Kabine.
Ja, gut, stimmt.
Und dann habe ich eher so in mich hineingelächelt.
Ja, gut. Und ne, also zu dir blicken ja alle nur auf. Wer soll dir überhaupt was sagen? Ne? Das ist. Oder haben sie sich das getraut damals, als du noch jung warst? Obwohl du größer warst als alle anderen.
Ah, da musste ich schon ein paar Sachen lernen. Nochmal Christoph Teuerkopf, das musst du mal fragen. Oder ich kann es auch erzählen. Das erste Mal Einkleidung TBV Lemgo, erste Herren. Ich komme aus dem, sag ich nochmal, wieder auf Schwanewede da hoch, komme in die Kabine, bin der Allererste. Nur der Betreuer Jürgen Franke ist da. Eddie Franke. Und ich gucke und ich sehe, ich habe einen Platz. Ich habe einen eigenen Spind sogar in der Kabine der ersten Mannschaft. Ja. Und da steht mein Name drauf. Und der Platz war direkt hinter der Tür. Direkt hinter der Tür. Also eigentlich so wirklich der klassische Platz. Ah, okay, der ist noch frei, weißt du, da kommt sonst vielleicht nur so Wischer rein oder irgendwas. Ja. Aber ich hatte einen Platz. Ich hatte echt einen Platz.
Ja.
Und setze mich dann dahinter hin. Und die Tür ging die ganze Zeit auf und zu. Aber ich habe mich natürlich nicht getraut, dann da mal so vorbeizugucken oder so. Ja. Und war sozusagen einfach versteckt. Ja.
Du hattest ja echt so die Tür vorm Gesicht.
Ja, wenn du, die Tür hat einen Angel, die geht auf. Und ich saß wirklich direkt dahinter, sodass die Tür immer direkt vor meinem Gesicht war.
Ja.
Und habe mich aber wirklich nicht getraut, halt mal rauszugehen, weil in der Kabine sitzen Martin Strobel, Florian Kehrmann, Christoph Teuerkauf, weißt du, die kenne ich nur aus dem Fernsehen, die kenne ich, da bin ich ja nicht der dann Hallo sagt, ja. Und dann geht die Tür zu, Dirk Beuchler kommt rein und ich sehe schon, die haben mich alle noch gar nicht entdeckt. Das ist ja logisch, ich saß hinter der Tür, habe mich nicht rausgetraut. Dann warte ich da und dann kommen die, geben mir in die Hand. Kam aber nicht so gut rüber, eigentlich ist man als Jüngerer ja der rumgeht und die Hand schüttelt. Ja,
warum, ich meine, das wird dir ja im schlimmsten Fall dann irgendwie als Arroganz oder was weiß ich ausgelegt. Die werden es ja wahrscheinlich verstehen, warum du nichts gesagt hast.
Jein, aber Christoph Teuerkopf hat mich dann gleich zur Seite genommen.
Ja?
Na klar, hat gesagt, du. Also,
das kannst du nicht
machen. Das kannst du nicht machen. Also wir sagen uns schon alle Hallo und guten Tag. Ne? Ja. Man kann so immer rumgehen und die Hand schütteln, auch als Neuer. Und da war ich natürlich gleich, ich weiß nicht, eigentlich 2,10 Meter, aber in dem Moment war ich
1,50 Meter,
ja, 1,20 maximal. Ja.
Aber der Teuer ist ja ein Lieber, ne?
Na
der
klar, na klar, nicht. Aber in dem Moment war ich so, okay.
Ich kann das komplett, also es ist halt so skurril bei dir jetzt, weil du bist jetzt selber einer, den man aus dem Fernsehen kennt und von der größten Bühne und so, aber ich kann das komplett verstehen. Ich meine, Kehrmann, Strobel, das versteht, glaube ich, jeder, was das für ein junger Spieler ist, ne, auf einmal neben dem.
Die waren so lieb zu mir dann, aber im ersten Moment war ich so, oh Gott, was erlebe ich hier, was darf ich hier erleben?
Ja.
So, und darum weiß ich auch, wie junge Spieler jetzt sind, wenn sie halt bei uns mal ins Training kommen aus der A-Jugend, wenn die mal aushelfen dürfen, wenn da neue Spieler dabei sind. Und kann ich denen schon mal ein paar Tipps geben.
Nimmst du dann auch mal zur Seite und machst so?
Ich sage auf jeden Fall, geh mal rum und sag Hallo.
Sag mal gut. Ich habe das damals nicht gemacht.
Das kommt gut an, das kommt gut an.
Sau gut, okay. Gut, ist ja als Kapitän auch irgendwie so ein bisschen dein, nochmal mehr dein Job, ne, als eh schon.
Ja, es ist einfach wichtig, dass sich auch junge Spieler, wenn sie dabei sind, einfach, glaube ich, gut fühlen. Sind sowieso wahrscheinlich aufgeregt. Ich kann es ja nur sagen, wie es bei mir gewesen ist. Und ich denke mal, dass bei vielen nicht das nicht bei vielen anders ist. Und ja, dann freuen die sich, glaube ich, wenn mal jemand was sagt.
Und wie ist das denn in Lemgo so weitergegangen, dass du, ja, du warst ja dann irgendwann der Go-To-Guy.
Ja, also ich habe dann die letzten 7 Spiele spielen dürfen, sich Gunnar Dietrich noch verletzt. Und war dann so der erste Halblinke sogar. Hab dann einfach das, was ich gemacht habe, damals aufs Tor geworfen, hab ein paar Mal getroffen und hab dann einen Vertrag gekriegt für die erste Mannschaft. Und das war dann, da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Und war dann für die nächste Saison mit Gunnar Dietrich zusammen auf halblinks gesetzt.
Und wusstest du da schon, okay, jetzt habe ich es gepackt, jetzt bin ich eigentlich schon, ja, was heißt etabliert, oder aber so ein bisschen angekommen in der Handball-Bundesliga?
Nee, überhaupt nicht, weil, ach, man sieht dann ja, wie die anderen mit den anderen Spielern kommunizieren, man sieht, wie die sich freundlich begrüßen, wie die miteinander sprechen und man ist dann doch eher das kleine Mäuschen, was da so mitgezogen wird, sag ich mal.
Wie kann man denn mit 2,10 Meter kleines Mäuschen sein? Ach,
du weißt doch, wie ich das meine.
Aber die Frage lag auf der Hand.
Ja, ist jetzt richtig.
Du meinst von der handballerischen Verantwortung.
Genau. Ja. Und dann fühlte mich dann noch nicht so angekommen, weil ich auch wusste, okay, da ist noch auf jeden Fall großer Spielraum nach oben, glaube ich, wo ich mich verbessern halt kann. Und das hat mir Dirk Beuchler damals auch mal wieder gesagt. Und dann kam für mich eine sehr, sehr schwierige Saison. Ich bin dann Drüsenfieber erkrankt, war 6 Monate raus. Bin aufgegangen wie ein Hefekloß, weil ich nicht so richtig rausgehen durfte. Und ja, dann habe ich halt zu Hause gegessen, ne? Und wenn du nicht einkaufen kannst, dann kannst du auch halt, dann irgendwie musst du an Essen kommen, ne?
Was hattest du dann?
Ja, 130 Kilo.
Also bei 2,10 Meter eigentlich noch ganz okay.
Ja, ich hatte auf einmal einen Kopf, wirklich, das Headset hätte jetzt nicht mehr gepasst. Ne? Wirklich, da hätten wir das Mikrofon, was hier vor meinem Mund jetzt hängt, das hätte im Doppelkinn irgendwo festgehalten.
Krass, echt. Ja, gibt es noch Bilder aus der Zeit?
Ja, aber die verstecke ich. Die verstecke ich.
Mir kannst du mal vertrauenswürdig einschicken. Ich schicke es dann vertrauenswürdig weiter an die Handball-Community.
Dazu kam ich dann auch gerade auf die Idee, auch Kappen zu tragen. Kappen waren, ich bin einfach nicht gemacht so wie du. Du hast ja ein Kappengesicht, aber ich halt überhaupt nicht.
Da müsste ich dich jetzt mal mit einem alten Spätzl von mir. Ich hatte ja früher mal so schulterlange Haare.
Was?
Ja, kein Scheiß, ganz schrecklich. Wann? Die Bilder werden von mir auch niemals ausgepackt. Wann war das so? Ja, so Abi-Zeit, 18, 19, sowas. Da hatte ich, bis ich zum Bund, da musste ich sie kurz rasieren, klar. Ja. Und damals, ein Kumpel von mir, der hat dann angefangen, Cappies zu tragen, dann hat er mir mal eins gegeben, dann habe ich das aufgesetzt. Ey, und wir haben uns beide den Arsch abgelacht. Das sah so bescheuert aus. Deswegen ist witzig, dass du jetzt sagst, ich hätte ein Cappy-Gesicht.
Ja, aber du kriegst es selbstbewusst, sagen wir mal so.
Ja, ich mach's einfach. Aber bei mir ist auch scheißegal, wie. Mir ist wurscht, wie das aussieht. Ja,
auf jeden Fall musste das alles dann wieder runter, sag ich mal. Und hat dann auch bis zum.
War das die Saison 12-13 dann, deine zweite?
Genau, 12-13. Bin dann im Sommer mit zu den Junioren WM oder EM gefahren, ich weiß es gerade gar nicht. War da nicht so erfolgreich und bin dann zurück und musste aber viel nachtrainieren. Und weil ich aber die WM gespielt habe, konnte ich nicht an der Ausdauer arbeiten. Das hat sich alles ein bisschen dann noch länger hingezogen, bis ich dann so wieder voll auf dem Damm gewesen bin.
Und dann, wann aber danach, ich habe jetzt irgendwie nur deine 100-Tore-Saisons aus Lemgo, dann müssen das ja die letzten beiden gewesen sein, wo du dann so richtig aufgeblüht bist.
Ich weiß gar nicht, keine Ahnung, ob ich in der Saison überhaupt Tore gemacht habe, aber das Jahr danach, da gab es noch einen Trainerwechsel, kam Pfanne wieder, der früher mein Trainer bei der zweiten gewesen ist. Mhm. Und der hat mich dann wieder voll des Mutes vollgepackt, also, sag ich mal.
Bist du so jemand, der sehr den Trainerzuspruch braucht, höre ich da schon raus?
Na, ich glaube, jeder Spieler braucht einfach so Selbstvertrauen. Selbstvertrauen. Ja. Und so das große Selbstbewusstsein habe ich da noch nicht so wirklich gepackt oder gehabt. Und da tat immer dann so ein guter Kontakt zum Trainer oder guter Kontakt dann auch zu wichtigen Spielern, tat dann immer gut. Ja. Mhm. Dazu kam dann aber noch, in der Zeit habe ich dann meine Banklehre noch gemacht, das war dann auch ganz gut. Mhm. Und hatte dann auch in der Zeit, wo ich krank gewesen bin, halt genug Zeit, um die dann mich ein bisschen mehr darauf zu konzentrieren.
Ah, okay, das hast du neben Handball noch fertig gemacht.
Genau.
Wer waren die Spieler damals so in Lemgo, die ein offenes Ohr vielleicht hatten?
Ja, also ich habe es schon ganz häufig gesagt, dass ich Martin Strobel schon immer bewundert habe, weil der einfach ruhig, sehr, sehr ruhig ist. Wenn er was sagt, hat es aber unglaubliches Gewicht. Mhm. Und ein sehr, sehr akribischer Arbeiter ist. Wirklich in jedem Training und in der Vorbereitung, in der Nachbereitung, was Training oder was Spiele angeht, einfach ein Vorbild war. Mit dem hatte ich mal dann gesprochen, mit Flo natürlich auch, Kehrmann, wo ich jedes Wort nur so aufgesogen habe.
Der hat natürlich eh ein Wort als Weltmeister von 2007 und so.
Ja, das erste Saison gegen Gummersbach, wir liegen mit 2 Toren hinten, 5 Minuten vor Ende, Auszeit, und der stellt sich hin und sagt, wir gewinnen das noch, ich hole den nächsten Ball und er holt die nächsten 2 Bälle. Und das war wirklich ein Bauerntrick.
In der Abwehr gefischt.
Oder? Genau, erstens einen Stil gemacht, zweitens sich auf die Bank gesetzt. Gummersbach war nervös, nicht gesehen, dass er sich da bauerntrickmäßig hingesetzt hat, kommt raus, schnappt sich den Ball, macht das letzte Tor, letzten Sekunden. Ob wir gewinnen oder ob wir unentschieden spielen, weiß ich nicht mehr. Aber da habe ich nur gesagt, okay, mit dem kannst du nur gewinnen. Ja. Da musst du jedes Wort, jedes Wort ist Gold. Geil. Lob, Hudelei hier ohne Ende.
Ja, aber es ist doch.
Aber gut. Ehre, wer Ehre gebührt.
Also ja, genau.
So ist es, so sehe ich das einfach.
Das hören wir ja gerne. Magdeburg.
Ich bin jetzt nach Magdeburg gekommen und war vorher ein wichtiger Spieler, sage ich mal, in Lemgo, der auch viel Verantwortung damals schon so mitbekommen hat. Und wir hatten gerade den Abstieg ganz knapp in Ronn. Was unglaublich emotional gewesen ist.
Die Saison, wo Flo Kehrmann ja als Trainer übernommen hat,
genau,
glaube ich. Ne? Der hat die Rettung noch geschafft. Ja.
Genau, war unglaublich emotional. Und komme nach Magdeburg und habe natürlich dann auch den Anspruch, ich möchte schon...
So weiterliefern.
Ja, genau, ich möchte halt liefern, ich möchte mich weiterentwickeln. Das war ja auch so gedacht, dass ich mich jetzt halt mit dem nächsten Schritt halt noch weiterentwickle. Und mache dann erstmal 2 Schritte zurück. Hab Probleme, mich an das Spiel ein bisschen anzupassen. Wir haben mit Besiak überragenden Mittelmann gehabt, mit Michael Haas, die aber gerne den Ball länger halten und du dann nur den letzten Schritt machst, sozusagen das Tor wirfst. Und ich mit meinen paar Kilos und ein bisschen längere Beine.
Längere Übersetzung.
Brauche immer ein bisschen Schwung. Und das hat erstmal so seine Zeit gedauert, was ein bisschen frustrierend gewesen ist, weil wir waren, damals gab es noch 14 Spieler nur in der Mannschaft, wir waren 15. Einer musste immer hinter die Bank. Das war zum Anfang dann ich, weil wir halt einer zu viel gewesen sind. Und
dann warst du auch komplett raus für den Kader für das Spiel?
Für die ersten Spiele, ja. Ja, oder beziehungsweise waren 13 auf der Bank, 2 saßen auf der Tribüne und wurden dann so nachgeschrieben.
Naja.
Aber das war dann erstmal schwierig, damit so zurechtgekommen. Und das habe ich eben schon gesagt, wenn du dann nicht das größte Selbstbewusstsein hast, hilft das dann nicht unbedingt, dann Selbstvertrauen zu tanken, wenn man dann erstmal hinter der Bank sitzt. Ja. Hat sich dann geändert. Ich weiß immer noch nicht, warum Dago mich damals eingeladen hat zu einem Lehrgang. In
die Nationalmannschaft.
In die Nationalmannschaft, ja. Genau. Weil Bamam sich schwer verletzt oder Winczek sich schwer verletzt hat. Wahrscheinlich wissen alle, wer
Bamam ist. Glaube ich auch. So wie der die letzte.
Ist ja jetzt ein Begriff oder war schon immer ein Begriff, sage ich mal.
Wer den nicht kennt, der hat hier eh nichts verloren.
Ja, also genau. Podcast. Genau. Ich glaube, wer den nicht kennt, der hört auch den Podcast nicht.
Wahrscheinlich, ja.
Genau, hat er mich dann eingeladen und dann brauchten wir einen Spieler, der halt Abwehr spielt und dann hat er mich irgendwie in das Wasser geworfen und das hat dann dazu geführt, dass ich dann noch mehr Spielanteile in Abwehr in Magdeburg bekommen habe. Und das hat dann gut funktioniert. Und dann kam Benne Wiegert als Trainer, der mir unglaublich geholfen hat. Schon vorher schon mit mir gesprochen hatte, bevor der, als er noch Trainer von der zweiten gewesen ist, Jugendkoordinator in Magdeburg. Und dann bin ich so in die Abwehrspielerrolle gerutscht. Wo ich aber überhaupt nicht undankbar bin oder so, weil nachher kommt es ja drauf an, Spiele zu gewinnen. Ja. Und ob du nun Angriff oder Abwehr spielst oder auf der Bank sitzt, du bist halt trotzdem Teil dann davon. Ne?
Ja.
Und wenn du auf der Tribüne sitzt, dann ist das schwierig, sich als Teil davon zu fühlen,
so
bitter das ist. Aber
das verstehe ich absolut.
Irgendwie will man dann doch Teil der Mannschaft sein und dann so Teil davon zu sein, Teil vom SC Magdeburg zu sein, das war dann schon cool.
Großes Ding. Ihr habt ja Pokal gewonnen 2016, wenn
genau, ich richtig genau. Es kam dann ja noch die EM, die da nochmal so den letzten Kick gegeben hat, sage ich mal, dass ich dann Abwehrspieler geworden bin oder mich dann auch als das gesehen habe für die Zeit. Obwohl ich immer noch heiß darauf war, ein Tor zu machen.
Ja.
Aber die Aufgaben haben sich dann einfach ein bisschen verschoben.
Ja. Ja, und dann erzähl mal, EM 2016, das war ja, also du musst ja, sag ich mal, in der DKB HBL, da musst du ja auf einem ganz anderen Stern spielen, um mal so richtig schnell ins Rampenlicht zu kommen, während bei so einer EM ganz anderes Publikum, ich glaube auch wegen deiner Statur und weil die Abwehr eben so herausragend war, 2016, spätestens da wird ja Finn Lemke jedem Handballer oder handballaffinen Menschen ein Begriff gewesen sein dann irgendwie. Wie war für dich die Zeit? Vielleicht auch so in Hinführung davor, wo du gesagt hast, du hast gar nicht damit gerechnet, dass Dago Sigurdsson auf dich
kommt. Ja, war einfach schön. Ne? Hab mich natürlich auch pudelwohl gefühlt, neben mir hat Peke verteidigt, immer noch der beste Abwehrspieler in der ganzen, finde ich, in der ganzen Liga.
Ja?
Der
besser
mir,
als
der,
du?
Der mir damals so das Abwehrspiel noch in Lemgo beigebracht hatte, sage ich mal so ein bisschen, weil der einfach davon, weil der einfach ein unglaubliches Gefühl hat.
Das hat Andi Schmid übrigens auch gesagt hier im Podcast. Er meinte irgendwie, der Lemke hat es einfach begriffen. So. Also der weiß einfach vorne wie hinten, wie es funktioniert, Handball irgendwie.
Ich? Nee, Peke. Nein,
Peke,
wollte ich sagen. Ich doch.
Wieso? Was knallst du denn dich selber hier so nieder? Das, ich glaube, mit dir müssen wir nochmal.
Lobhudelei.
Nur für andere. Leute.
Nur für andere. Nur für andere.
Also, merke ich schon. Ja, sorry, aber genau, also Peke war eine wichtige Stütze für dich.
Genau. Und es war dann ja eine glückliche Fügung, muss man ja sagen. Wir gewinnen dann viele Spiele mit einem Tor ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, wir haben immer, glaube ich.
Oh Gott, ich wüsste den Weg ehrlich gesagt auch nicht mehr. Dieses Finale gegen Spanien überstrahlt einfach alles so krass, wo es 16-4 zur Halbzeit steht, dass ich irgendwie auch nur noch das.
Ja, aber. Dass wir da überhaupt hingekommen sind, das waren ja, weißt du, Spiele gewinnst du mit einem Tor oder die kannst du auch unentschieden spielen oder kannst du verlieren. Jetzt bei der, wenn wir den Sprung jetzt auf unsere WM machen in Deutschland, genau das Gleiche. Das sind halt Spiele, die gehen Knopf auf Spitz und manchmal braucht man da so ein Fünkchen Glück auch. Entschuldigung. Und ja, dann haben wir uns so in so einen Rausch gespielt. Ja. Aber das hätte halt auch anders ausgehen können, muss man ehrlicherweise sagen.
Viele sagen immer, der größte Überraschungs-Europameister aller Zeiten. Hast du das für dich von innen auch irgendwie so angefühlt?
Ich habe das nie so, bin ja ehrlich, ich habe das immer so am Rande verfolgt, Nationalmannschaft. Da fand das immer großartig, aber war halt, bis ich nach Lemgo gekommen bin, nie so richtig drin in der Materie. Von daher weiß ich nicht, wer vorher schon alles Europameister geworden ist, außer die Deutschen natürlich.
Also du haben wir jetzt, glaube ich, auch schon gemerkt, du bist ja so ein sehr ruhiger, besonderer Typ, aber dann eben, gut, wenn es mal aus dir rausplatzt, das ist die eine Sache, aber dieses, was du eben so schön erzählt hast, dass sich das bei der EM 2016 so entwickelt hat, dieses Pushen über Aktionen, Freuen und so, ist dieser Gegenpol, bist du einfach ein anderer Typ auf dem Feld oder wie ist dieser Gegenpol? Also ich kann mir dich jetzt nicht vorstellen, dass du privat mal komplett hohl drehst und so, dann wirkst du total ausgeglichen und gelassen.
Finde ich erstmal gut, dass ich so wirke.
Stimmt das denn nicht? Das
kann doch sein. Doch, aber Handball ist für mich eine... Merkt man vielleicht, dass ich gerne so, da komme ich gerne ins Reden, weil das auch eine sehr, sehr emotionale Sache ist, die mich mein Leben lang begleitet hat.
Ist ja dein Leben, ne?
Ja, mein Leben ist es nicht.
Nein?
Also, nee, ich definiere mich ja nicht über Handball. Also ich mich als Person definiere mich ja nicht darüber, was ich auf dem Spielfeld leiste.
Okay, ja, ja, okay, okay.
Und nee, und da das so eine emotionale Sache ist und ich dann selber mich auch in diese Verfassung bringe, emotional zu spielen, kann das schon mal aus mir rausplatzen.
Was ist denn dann dein Leben? Wie definierst du dich als Mensch? Was ist dir wichtig?
Zurzeit ist mir Familie sehr, sehr wichtig, Zeit mit denen zu verbringen.
Du bist relativ frisch Vater.
Ja, genau, genau. Und das ist ja, das Schönste zurzeit. Genießt das in vollen Zügen. Freue mich einfach über Gespräche, freue mich über Sachen zu erfahren, dass ich schon ein paar Sachen erlebt habe, auch außerhalb vom Handball, wo ich was erzählen kann und muss mich dann nicht immer darüber definieren, dass ich Handballer bin.
Mhm. Okay. Ja, gut.
Aber ich definiere mich auch nicht als Bankkaufmann. Also weißt du, wenn ich jetzt
in der Bank gewesen wäre,
dann würde ich auch nicht sagen,
ja, du hast völlig recht. Nur also, irgendwie so
Handball. Du sagst ja auch nicht, oh, ich weiß, ich bin Sky-Moderator und
wenn du wüsstest.
Nix anderes.
Mensch, Mann, nee, natürlich. Ja. Ja, du hast völlig recht. Ja. Ja, das ist irgendwie immer so. Es gibt auch übrigens aber welche, die da ja sagen. Wenn du fragst, Handball ist dein Leben, dann sagen die ja. Oder Fußball oder was weiß ich.
Ja, Handball also nimmt einen sehr, auch. Sehr großen Teil ein.
Ja.
Aber ich bin auch mal froh, wenn ich aus diesem Filter ein bisschen ausbrechen kann.
Ist ja eh, du hast 2015 bis 17, stimmt das, soziale Arbeit studiert?
In Magdeburg, genau.
Das ist ja jetzt nicht das Erste, wo man bei einem Sportler draufkommen würde. Viele gehen ja dann eher in so eine irgendwie Sportbusiness-Richtung nebenher, weil sich's verknüpfen lässt mit dem Beruf. Wie kam das bei dir, dass du da...
Ja, der Kontrast ist ja noch größer, weil ich da auch Bank
eine Bankstelle gehabt habe. Davor, ja, stimmt.
Passt ja auch nicht so ganz zusammen.
Die hast du fertig gemacht,
ja, genau.
Aber dann...
Genau, also ich habe die fertig gemacht in Lemgo und habe dann nochmal ein halbes Jahr... freiwillig gearbeitet in der Behindertenwerkstatt, um das nochmal zu vertiefen, in welche Richtung ich später halt gehen möchte, weil so viel ich in der Bank gelernt habe, so wenig habe ich gemerkt, dass das richtig ist. Obwohl meine Frau wird was ganz anderes sagen, weil ich habe ihr jetzt gerade Baufinanzierung erklärt und ich war so Feuer und Flamme auf einmal.
Weil ihr ein Haus baut, oder
wie? Nee, aber wir waren einfach so, ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber.
Wie kommt man denn darauf, wenn man kein Haus bauen will?
Ich weiß nicht, auf jeden Fall sind wir auf Baufinanzierung gewesen und
ja, klar,
Fonds und so.
Redet und mal über drei, ja, und dann, drei Bier mal drüber.
Ich sitze mit meiner Frau immer zu Hause, 305er Humpen und dann holen
und
wir.
Dann geht's
und dann hole ich die dann hole ich die alten Bankunterlagen raus. Na klar. Nee. Irgendwie sind wir drauf gekommen.
Ja.
Und
da konntest du ja auch.
Da war ich so Feuer und Flamme auf einmal und habe dann auch mit Fachbegriffen, also ich feuer auch gerne so Fachbegriffe einfach durch die Gegend, ohne so richtig zu wissen, vielleicht auch was das ist.
Aber
ich liebe Fachbegriffe.
Über was alles. Sind da so Fachbegriffe?
Ah, keine Ahnung.
Ja, wie jetzt? Ich dachte, du liebst Fachbegriffe.
Ja, das müsste ich jetzt, wir wollen jetzt ja nicht über Baufinanzierung
sprechen. Nee, hast du auch recht. Lass uns lieber über soziale Arbeit
genau. Und dann habe ich da gearbeitet, dann nach meiner Lehre, weil ich gedacht habe,
in der Behindertenwerkstatt?
Genau, weil ich gedacht habe, nach der Lehre, ich habe mich erstmal riesig gefreut, jetzt Vollprofi und das wird mega. Und dann ist mir aufgefallen, so ganz nur Handball irgendwie, weil ich da auch nicht so eine... Weil das noch nicht so viel Zeit in Anspruch genommen hat. Damals war Training, ich bin zum Training gefahren, vom Training weggefahren, nach Hause gefahren, war noch nicht so Spielvorbereitung, Physiotherapie hat noch nicht so eine große Rolle gespielt wie jetzt.
Weil du eine reine Wurfkuh
warst. Weil ich noch nicht so professionell aufgestellt war einfach.
Ja.
Und habe dann da gearbeitet, erst in Form des Praktikums und dann habe ich das Praktikum noch verlängert und es war einfach großartig.
Mhm. Genau. Was hast du da genau gemacht?
Ah, ich bin durch die verschiedenen Bereiche gegangen, war im Holzraum und habe mit denen...
Also die Holzarbeiten.
Genau, so Holzarbeiten, Sortierarbeiten haben wir gemacht. In einer Schwerstbehindertenabteilung war ich. In der Pflege war ich, in der Küche war ich und habe überall so reinschnuppern dürfen, immer für ein paar Wochen. Und habe danach gemerkt, Finn, irgendwie, dass da fühlst du dich wohl. Ja? Wenn du von der Arbeit dann, sag ich mal, nach Hause kommst und du hast so, man denkst so, oh, ich hab richtig was geschafft. Ich hab auch jemandem richtig geholfen. Ich weiß auch nicht, dann irgendwie hat mir das sowas gegeben, dass ich gemerkt habe, ey, das willst du weitermachen. Dann habe ich mich umgehört, habe mit den Verantwortlichen in Magdeburg gesprochen und habe dann für mich den Schluss gefasst, okay, komm, ich fange ein Studium an und hatte da dann riesig, riesig Glück. Mhm. Weil, danke Frau Stürzel, die wird jetzt mit die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn sie mich hört.
Weil, wer ist das?
Das war die Leiterin vom Bereich Soziale Arbeit an der Fachhochschule Magdeburg, Magdeburg-Stendal. Und die, weiß nicht, ob die irgendwie mich lieb gewonnen hatte oder so, aber die hat für mich dann oder mit mir zusammen einen Plan erarbeitet, wie wir das halt machen können, wie wir halt Studium und Profi-Handball zusammenführen können, ohne dass die Profi, dass meine weitere Entwicklung halt irgendwie darunter leidet, genau, dass sie darunter leidet. Und habe dann extra Stundenplan gekriegt. Fachhochschule ist sowieso ein bisschen klassenähnlicher als,
als in so einem fetten Vorlesungssaal.
Genau, als in einem fetten Vorlesungssaal und durfte dann die Klausuren nachschreiben beziehungsweise Klausurersatzleistung machen und hatte einfach riesig Glück, dass sie mich da so in die Hand genommen hat, weil Organisation und meine Person außerhalb vom Handball, ja, sagen wir mal so semi.
Aber krass, weißt du, das fand ich jetzt krass. Ich habe es dir vorhin erzählt, Kai Heffner, wenn man EM 2016 sagt, dann strahlt er. Mhm. Bei dir nicht, aber du strahlst krass, wenn du hier von der sozialen Arbeit erzählst, damals in der Behindertenwerkstatt und so.
Ja, da habe ich das, das macht mir, Handball macht mir riesig Spaß. Und das,
ich glaube, das stellt auch keiner in Frage.
Wirklich. Ich möchte so lange wie möglich Handball spielen, weil das einfach ein mega Sport ist. Mhm. Aber man kann ja oft von Berufung sprechen und so. Ich weiß nicht, ob ich dazu berufen bin, nicht irgendwie da was zu machen, Menschen zu helfen.
Das ist übrigens, finde ich, die geilste Berufung, die man haben kann, ehrlich gesagt.
Und ich nehme es wirklich niemandem übel, wenn man das nicht kann. Wir waren eingeladen, Fußball. WM 2014, glaube ich, war das. Oder 2016? Ich weiß es nicht mehr genau.
Die WM 2014 war die, genau, die Deutschland gewonnen hat.
Genau. Genau. Erstes Spiel. Und die hatten so ein Public Viewing gemacht. Und da waren dann alle, meine Mitarbeiter waren dann da, mit denen ich da zu tun gehabt habe. Und für mich ist es ganz normal, dass die halt dieses Nähe-Distanz-Verhalten nicht so genau kennen, wie das zwischen uns beiden ist, ja. Mhm. Ich hatte dann meine jetzige Frau mitgenommen und
Die umarmen dann einen.
Genau. So, ne? Und suchen halt Körperkontakt. Ja. Und ich habe damit halt überhaupt keine Probleme. Ich finde das sogar sehr, sehr erfrischend, dass die halt die Ebene manchmal so ein bisschen durchgebrochen wird. Mhm. Und für sie wäre das ein bisschen ungewohnt.
Ja.
Ungewohnt, sage ich mal, ja. Und das war eine richtig tolle Veranstaltung, aber ich habe schon gemerkt, okay, nicht jeder ist darauf so, findet das so super, super, wie ich das finde. Ja. Mhm. Aber wir werden da ja gleich noch, oder ich kann es jetzt ja auch schon sagen, Studium, leider habe ich es nach Magdeburg nicht weiter fortsetzen können.
Ja, weil das war nicht möglich, das irgendwie zu transferieren,
ja, und zu rechnen. Ja, genau. Erstmal ist jetzt es ist deutlich zeitaufwendiger, als es vorher gewesen ist. Weil dadurch, dass ich dann deutlich mehr extra trainiert habe, dadurch, dass deutlich mehr Physiotherapie einfach dazugekommen ist, fester Bestandteil der Nationalmannschaft zu sein, immer die Lehrgänge, habe ich erstmal gesagt,
Überbelastung bei Handballern habe ich auch
zum Beispiel an die Spielern geredet. Ja, aber das ist ja nur eine schlechte Ausrede. Es gibt genug Beispiele, die das halt geschafft haben und dafür ziehe ich einfach den riesen Hut. Mhm. Ich finde das eine wahnsinnige...
Also meinst du jetzt das Studium nebenher?
Ja, genau, einfach ein Studium an sich. Ja. Das ist eine riesen Leistung, finde ich, die das so durchgezogen haben. Ich muss einfach sagen, dass ich für ein Fernstudium nicht gemacht bin, da bin ich auch ehrlich. Das ist für mich enorm schwierig zu Hause bei den ganzen Ablenkungen, die man hat.
Vor allem jetzt mit Kind
wahrscheinlich. Ja, sich hinzusetzen und zu lernen. Und ich sehe aber andere, die im Bus sich hinsetzen und da wirklich noch vorm Spiel halt lernen können. Da ziehe ich einfach riesig den Hut vor und die das auch noch durchziehen. Ne? Und da müssen wir jetzt mal gucken, in welche Richtung das geht. Aber
Hast du vor, das noch fertig zu führen?
Ich würde es halt lieben gerne machen. Und irgendwie findet sich bestimmt eine Lösung. Aber dass ich jetzt was Handfestes schon in der Hand habe, einen Plan, würde ich lügen. Ja. Würde ich lügen und würde mich jetzt hier auch dann unnötig ins gute Licht stellen. Aber wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, nochmal eine Ausbildung zu machen. Aber wie gesagt, das Wichtige ist halt auch, dass ich weiß und dass alle Beteiligten wissen, dass Handball Nummer eins ist. Und ich da probiere, alles Menschenmögliche zu machen, um halt gute Leistung zu bringen, weil ich das auch dem Verein dann irgendwo auch schulde, weil die mich dafür auch bezahlen.
Ja.
Und
in Melsungen ja gar nicht mal so schlecht, wie ich hörte.
Ja, ich glaube, dass generell in Deutschland halt ganz gut bezahlt wird im Profisport. Wie glaubst du, wie wäre das denn, wenn wir alle Gehälter mal öffentlich machen? Glaubst du, was wird das machen mit dem, was wird das machen mit dem Handball? Spielen wir mal die Szenarien durch.
Also, ich sag's mal so, mich verwundert das nicht, dass es in den USA funktioniert. Und leider glaube ich, die Deutschen, wobei ehrlich gesagt mit den Handballern, also wenn die Deutschen damit nicht klarkommen würden, aber leider, wir sind echt eine Neidgesellschaft, so ein hässliches Wort wie das ist, aber ich habe echt das Gefühl. Was zum Beispiel in Amerika ganz anders ist, habe ich wirklich das Gefühl, dass da anders drüber geredet wird. Und ich glaube, bei den Fußballern wäre es echt ein Problem. Man hört da ja Zahlen, aber wenn du die
mal schwarz aufweist... Ja, aber wenn du den Fußball guckst in der Premier League, wird es öffentlich gemacht. Das verdienen die pro Woche und was nicht.
Wobei es ja nie... Also man hört, das steht immer in den Medien, aber du weißt es nie schwarz. Also in Amerika. Ach,
sagen die
Medien. Also das ist ja nie die... Also gut, inzwischen gibt es Football Leagues und so, ne? Aber in Amerika... Da kannst du ja wirklich, keine Ahnung, Björn Werner, der von den Colts damals gepickt wurde, da kannst du jetzt noch nachschauen, wenn es dich interessiert, was hat der als Signing-Bonus bekommen. Das steht einfach im Internet und das ist fix, weil es ist eine Summe, die hat die NFL festgelegt, der wurde dann und dann gepickt. Es schwankt ein bisschen, wie ich einen Vertrag er dann raushandelt und so, aber an sich weißt du relativ genau, was der an Kohle verdient. Bei den Basketballern, da gibt es einfach Listen, kannst du einfach nachschauen, LeBron James, weiß man, hat einen Vertrag bei den Lakers, ich weiß gar nicht, irgendwie 4 Jahre, 150 Millionen oder so. Ne? Ja. Und ich weiß nicht, ob, wie gesagt, ich glaube im Handball, soweit ich weiß, sind die Summen ja so, dass man da nicht mit dem Kopf schütteln muss. Dass ein Basketballer im Jahr 30, 40 Millionen verdient, da kann man sich schon irgendwann mal fragen, ey, ist das eigentlich nicht ein bisschen sehr viel? Aber ich glaube, soweit ich weiß, bei euch reden wir im Monat ja von fünfstelligen Summen. Soweit ich so weiß. Ne? Da habe ich jetzt noch von keinem gehört, der Millionenbeträge im Monat verdient, was es im Basketball und so ja gibt. Aber was ist deine, wie würdest du,
ich weiß nicht,
wie würdest das, du dich ich, damit ich, fühlen, ich wenn das, man das ich, nachgucken könnte, was du verdienst?
Erstmal schwierig, weil man sich dann selber so transparent macht und man ja eigentlich so über solche Sachen halt nicht gern spricht. Wäre natürlich interessant und man hätte eine.
Aber warum spricht man da in Deutschland nicht gerne drüber? Was ist dein Gefühl?
Ja, weiß ich nicht. Ich habe es so beigebracht gekriegt, ne?
Von zu Hause. Es ist so gelernt in Deutschland und ich glaube, weil wir leider eine Neidgesellschaft sind. Ja. Ich habe neulich mal so einen Film über Superreiche gesehen, also wir nochmal von ganz anderen Kategorien.
Dich.
Ja, schön wär's. Glaubst du, dann würde ich hier so einen Podcast machen, oder
was? Ich hoffe.
Natürlich dann erst recht.
Weil macht auch Spaß, oder nicht?
Ja, absolut. Nein, von so Menschen, die wirklich irgendwie Milliarden auf dem Konto haben. Ja. Und die sagen unisono, wenn man sie mal vor die Kamera kriegt, erstmal will keiner vor die Kamera und dann sagen sie alle, ja, in Deutschland ist das schwierig, weil jeder ist so, wieso hat denn der so viel Geld? Da ist doch sicher irgendwas am Mauscheln, so ungefähr.
Ich glaube, man macht sich auch dann angreifbar. Oder die Erwartungshaltung steigt noch mehr. Aber mich würde vor allem interessieren, wer das halt mit einer Mannschaft macht. Steigt ja der Neid auch in der Mannschaft? Oder
weißt du das, was deine Kollegen verdienen?
Nein.
Gar nicht? Nein, weißt du es so grob in Abstufung?
Nee. Gar nicht. Also ich, egal was sie verdienen, und die sollen auch alle mehr verdienen als ich, weißt, die haben nachher eine Verhandlung geführt und jeder seines Glückes dann selber auch Schmied, ne? Mhm.
Siehst du, aber das ist halt die Einstellung, wenn du mit der reingehst, dann können immer noch alle Gehälter offenlegen, aber ich habe so das Gefühl, es gibt leider eine große Masse in Deutschland, die das nicht so entspannt sieht.
Ja, für Sportjournalisten wäre es auf jeden Fall, glaube ich, interessant.
Ja, logisch. Ich meine, da wird ja eh schon. Also ich weiß es ja alles gar nicht, ob es stimmt, aber zumindest bei den Nationalspielern, weiß ich noch, vor der WM 2019, ich weiß gar nicht mehr wo, aber da habe ich im Internet wieder irgend so eine Bilderreihe gesehen. Da wart ihr alle aufgelistet und dann konnte man bei allen sehen. Es ging natürlich beim teuersten los, der überraschenderweise in Paris spielt. Das hätte man sich vielleicht auch denken können, dass der am meisten verdient. Und dann ging das so weiter, was ihr alle verdient. Nur, da bleibt ja immer das große Fragezeichen, stimmt das überhaupt? Weißt du, und wenn es mal öffentlich wäre?
Ich weiß es nicht. Wäre auf jeden Fall mal witzig, wenn man. Mich würde auch mal gerne mal Meinung hier von Hörern interessieren. Könnt ihr mal gern bei. Ich lese mal richtig gern vom Podcast die iTunes-Rezension.
Ja.
Können Sie mal was reinschreiben?
Habe ich bei mir noch nie gelesen. Was steht da so drin bei Hand auf Herz?
Habe ich ehrlich gesagt bei Hand auf Herz noch nicht gelesen.
Ach, hin.
Schreibt da ruhig mal was rein. Würde mich mal interessieren.
Wie die zu. Ja, gerne. Ja. Oder schreibt einem von uns das auf Social Media oder so. Wobei, mit dir ist interessant auf Social Media. Du hast einen Account mit deiner Frau zusammen.
Oh, hör auf. Das sieht man auch nicht. Das sollte man nicht erzählen. Ja, ist richtig. Ich habe die Sachen nicht auf meinem Handy. Weil ich, glaube ich, da anfällig wäre, zu viel Zeit damit zu verbringen.
Ah, okay, Selbstschutz.
Und ist so ein bisschen Selbstschutz, genau. Gerade jetzt, wenn man so, ich habe das gelöscht als, oder beziehungsweise entfernt bei mir. Jacqueline macht das alles, gib mir auch weiter, wenn ihr mir schreibt, also keine Angst. Ich antworte dann auch schon.
Das war fand das immer noch so geil, als du mir geschrieben hast. Ich habe dich mal angequatscht damals auf der Party beim, die Players, heißt die Players Party? Ich glaube, hier Feier, beim All-Star Game. Und habe ich gemeint, hättest du nicht mal Lust hier, ich mache jetzt so einen Podcast. Und dann kriege ich echt die Nachricht auf Instagram, hier, hey, ich hätte Bock, das zu machen. Schreib mir hier einfach, meine Frau leitet mir das dann weiter. Ja. Das fand ich so geil. Das habe ich noch nie von irgendwem.
Ja, aber funktioniert gut. Facebook habe ich damals gelöscht. Also Instagram ist ja eine Sache, aber Facebook, weil ich anfällig dafür bin, Kommentare zu lesen. Mhm. Man ist ja dann einen Klick davon entfernt, auch Kommentare über sich zu lesen und Kritiken, und für alle, die schreiben, ich weiß, dass ganz, ganz viele Spieler das lesen. Mhm. Fand das immer, gemerkt, dass mir das manchmal nicht so gut getan hat, mir die Sachen halt durchzulesen. Gerade in Magdeburg, wo der Traffic halt relativ groß ist.
Die sind halt echt handballverrückt.
Ne? Ja, die sind handballverrückt. Das ist eine richtige Sportstadt. Der Magdeburger an sich, ich mag die richtig, richtig gerne. Weil das sind zum einen, sind das wirklich Arbeiter. Also alle in Magdeburg, sag ich mal, sind wirklich Arbeiter und sind sehr, sehr direkt. Also die sprechen nicht, reden nicht um heißen Brei oder so, oder wenn man mit Matze unterhält, oder mit Dario, sind ja auch beides Magdeburger oder im Umkreis.
Musche und Quenchte.
Ja, genau. Achso, Entschuldigung.
Nee, alles gut. Ich will ja nur immer die reinholen, die
ist ja richtig. Sind immer so direkt und ehrlich und geben dir sofort ein Feedback ad hoc. Das finde ich.
Und so
als Mensch finde ich das erstmal super, weil du weißt, woran du bist.
Ja.
Auf Social Media fand ich das schwierig, damit umzugehen, weil ich das halt auch, dann war die Versuchung zu groß zu lesen, okay, was halten die Leute davon? Ja, aber jetzt bin ich ein bisschen gereifter
jetzt könntest du es mal machen, oder?
Nee, das nicht.
Achso, oder reizt dich jetzt einfach
nicht mehr? Nee, das reizt mich nicht mehr.
Okay, ja. Ja, ich meine, also ich mache ja selber viel in dem Zeug und überraschenderweise, Sportkommentatoren finden auch nicht immer alle toll.
Naja. Also kommst du gut mit Feedback dann zurecht? Oder ist es dann so, dass du dir schon Gedanken darüber machst, wenn jemand schreibt, oh, du, der Florian, der hat aber schon wieder den Namen vom Sidorowitz aber dreimal falsch gesagt. Als Beispiel
jetzt. Oh Gott, siehst du, habe ich heute schon wieder. Ich dachte, er heißt Sidorowitz.
Nee, Sidorowitz.
Ja, scheiße, siehst du. Hätte ich nochmal nachgefragt. Ja. Habe ich heute sicher
aber, einmal. Aber würde dich das betroffen machen oder ist das.
Wie soll ich das sagen? Es ist ja. Also ich habe erstmal das Glück, meine RAN-NFL-Geschichte ist ja so, dass ich da aus dem Gar nichts auf einmal kommentieren durfte in einer sehr erfolgreichen Sendung. Normal fängst du ja irgendwo ganz hinten an und die haben mich zum Glück trotz meines Aussehens, als wäre ich 12, da an die Front gesetzt sozusagen. Und die allermeisten Leute haben mich halt, ich sage es jetzt mal übertrieben, echt mit Liebe überschüttet. Mhm. Deswegen, ich war da wenn ich das mit anderen, ich lese wahnsinnig viel in so Zeug, auch was über Kollegen geschrieben wird und reg mich dann krass über die Leute auf, die da so rumhetzen und so, weil es gibt echt fast keine Kollegen, die ihre Arbeit nicht gut machen. Ja. Also ich setze mich sehr viel damit auseinander und es ist einfach so, auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen. Mhm. Und wenn ich lesen muss, was andere da abkriegen, das tut mir eher weh. Ich habe mir immer gedacht, ich habe so ein Scheißglück, dass warum auch immer diese Football-Community mich damals so grandios angenommen hat. Und ich habe mir dann aber auch irgendwann gesagt, du bist ja selber freiwillig da hingegangen und postest und willst dich mit dem Zeug auseinandersetzen, dann musst du da auch damit leben, dass ich habe auch, es gibt so einen Fußballfan, ich weiß gar nicht, ich habe mal Holstein kommentiert und der hat mir dann, keine Ahnung, das hat sich so hochgeschaukelt, ich habe dem ein bisschen schnippisch geantwortet und der hat dann echt geschrieben sowas wie, hier, wenn du mal nach Kiel kommst, dann pass aber auf deinen Kopf auf, so ungefähr. Ja. Da habe ich dann einmal kurz überlegt, ob ich das nicht echt mal an die Polizei weitergebe, weil das war mir, das war halt so direkt. Das war das einzige Mal, dass mich was echt angekotzt hat. Mhm. Sonst, ich weiß gar nicht. Ich finde, wenn man die Liebe auf Social Media haben will, muss man irgendwie auch ein bisschen damit leben, dass die Leute dich auch mal haten.
Ja. Oder einfach unterm Radar.
Ja, so machst du das. So machst du das.
Aber dafür kriege ich nichts mit. Dafür kriege ich nichts mit.
Ja. So kannst du auch so ein ruhiges, ausgeglichenes Leben leben.
Ja, das liegt nur daran. Das liegt nur daran.
Du hast wahrscheinlich auch einen kühlen Kopf einfach, ne? Naja. Wir müssen jetzt noch einmal den Schwenker zurück. Es ist einfach, mit dir könnte man wirklich stundenlang über den Menschen Finn Lemke reden. Es gibt noch so zwei, drei Dinger, die mich nochmal handballtechnisch interessieren würden. Einmal, das habe ich ja vorhin schon angeklungen, ich habe nochmal eine Nachricht für dich.
Ja.
Bin mal gespannt, ob du. Oh Gott, jetzt muss ich erstmal suchen, wo ich die habe. Ich bin mal gespannt, ob du den Absender gleich erkennst, sonst verrate ich dir auch selbstverständlich hinten raus, wer das ist.
Ja.
Aber erstmal, jetzt muss ich nur die
Wenn die Person Dialekt hat. Ach, ist eine Sprachnachricht?
Ja.
Ah, okay. Ich dachte, es ist eine normale Nachricht. Sonst hättest du den Dialekt nachmachen
müssen. Achso, nee, genau, ist eine Sprachnachricht.
Moin, Finn. Du, ich wollte mal ganz banal nach deinen Angriffsqualitäten fragen. Also früher. Da warst du ja mal Torschützenkönig oder bist es auch gewesen. Und da sieht man ja jetzt ja gar nicht mehr so viel von. Von daher frage ich mich natürlich, kommt da noch was? Sehen wir da noch was? Besteht da noch Hoffnung? Also ich glaube und hoffe ja, dass da noch Luft nach oben ist.
Ich weiß genau, wer das ist.
Erzähl's uns.
Dennis Bolz hat, glaube ich, jetzt aber geheiratet.
Der heißt Dennis Gräwe.
Dennis Gräwe, ja, guck mal, ich verfolge das alles noch. Habe ich vorhin sogar erzählt, das ist mein alter A-Jugendtrainer, der von der Bundeswehr.
Ja, genau. Das war okay, das war
genau.
Der.
Ich weiß, darum weiß er auch, dass ich Torschützenkönig geworden bin, damals in der Regionalliga. Ob da nochmal was kommt? Ich hoffe ja. Aber ich glaube, man muss da auch realistisch einfach sein. Und manchmal Shampoos der Herr bezahlt, aber Schuster bleibt bei deinen Leisten.
Moment, wie du warst doch mal ein Riesenshooter. Dann würde Schuster bleibt bei deinen Leisten ja heißen, du ballerst jetzt mal wieder weiter wie früher.
Ja, aber weiß ich nicht. Also ich, wie gesagt, ich hoffe, dass wenn ich nochmal die Chance bekomme, nochmal zeigen kann, dass auch noch was in meiner Schulter steckt. wenn sie dann wieder richtig funktioniert.
Das musst du mal erzählen. Das haben wir das war mir null bewusst. Du musst mal deine Geschichte jetzt mit der Schulter vor der WM noch erzählen.
Ja, also ich hatte da schon länger Probleme, sagen wir mal das letzte halbe Jahr vor der WM. Dass mir das immer beim Wurf wehgetan hat, weil ich die Schulter oder den Arm nicht mehr richtig hochbekommen habe, längere Zeit. Aber deine Heim-WM ist schon was so Besonderes und ich wollte unbedingt dran partizipieren. Gerade auch, weil ich weiß, dass nach der EM das Jahr zuvor, dass es auch schnell sein kann, dass man halt nicht davon teil ist. Und habe dann das so...
EM 2018 wurdest du nur nach
genau.
Nominiert erstmal.
Genau, ja. Genau. Ja. Und habe dann mich da so hab's halt durchgezogen, sag ich mal, bis dahin. Habe immer weiter geworfen und wusste aber schon nach der WM, dass da irgendwas nicht passt. Hatte dann das erste Testspiel, hat mir dann jemand noch in den Arm gegriffen. Und dann ja, habe ich aber dir schon gesagt, MR-terisieren lassen. Ich weiß auch nicht, wie das passende Tunwort davon Verb ist, aber.
Tunwort, herrlich. Oh, hier sind zwei Sprachbegabte zusammen.
Absolut, herrlich. Absolut.
Also das ein MRT machen lassen.
Genau.
Zu sagen.
Genau. Und dann angerissene Sehne gehabt. Nichts Dramatisches, aber nichtsdestotrotz war ich dann erstmal raus und hoffe, dass es jetzt bald endlich vollständig erholt ist, sodass ich dann wieder voll durchziehen kann, die Würfe. Mhm. Wäre schön. Und dann greife ich an.
Lass mal, was müsste denn, wenn jetzt ein Verein kommen würde und sagen würde, Finn, scheiß auf das, was du in der Abwehr machst, wir wollen dich wieder als den Ballermann im linken Rückraum. Würdest du machen?
Also für einen Vereinswechsel sind erstmal andere Faktoren wichtiger, glaube ich, nachher als die Position, die du alleine bedeckst. Ist immer wichtig, was sagt deine Familie dazu? Mhm. Ist die bereit, nochmal den Weg mit dir zu gehen? Beziehungsweise nochmal einen Ortswechsel? Ich hatte ja in Magdeburg, sage ich mal, nur 2 Jahre.
Ja, du bist jetzt so in den letzten 5 Jahren 3-mal umgezogen, ne? Das ist schon relativ viel.
Genau. Und daher spielen da,
3 Wohnorte.
Spielen da einfach andere Faktoren eine größere Rolle, okay, als dann nachher das Aufgabengebiet, was du dann vollziehen wirst. Aber ich hoffe halt, dass ich dann in dem, wenn ich irgendwann mal eine Spielstelle krieg, halt immer dann die Chance nutzen kann. Ne?
EM 2018, wie war das, als du... Das war ja schon eine ziemliche Überraschung, wenn man an die EM 2016, die halt für alle so prägnant im Kopf war, du und Peke im Innenblock. Ich meine, es war sportlich ja erklärbar mit Vincek Pekeler, aber trotzdem, das muss für dich ja auch ein Brett gewesen sein, dass du da erstmal nicht im Kader warst.
Ja, Entscheidungen sind, die andere über dich treffen, sind immer nicht leicht so zu akzeptieren. Ich würde auch lügen, wenn ich sage, dass ich das zum Anfang verstanden habe. Einfach, weil man dann ja schon halt darüber enttäuscht ist, dass man nicht dabei ist. Man ist emotionalisiert, weil ein großes Turnier beim Handball zu spielen ist immer eine große, ein großes Ding. War dann ziemlich sauer darüber. Ist dann aber auch schnell verklungen und hatte aber frühzeitig schon gesagt, okay, falls sich wer verletzt, ich stehe auf jeden Fall dann da und möchte der Mannschaft helfen.
War es ja auch nicht selbstverständlich.
Ja, aber ist eigentlich selbstverständlich. Also
wir hatten jetzt gerade so einen Fall.
Nee, das ist, da muss ich auch mal eine Lanze für Dobi brechen.
Ja, bitte.
Das ist, da passieren Sachen aus einer emotionalen Sondersituation raus.
Also, dass Tobi Reichmann nach Miami geflogen
ist. Das noch nicht mal. Aber dass das halt öffentlich zu machen.
Naja, auf Instagram
hat das rausgegangen, ja. Das ist halt dann nicht so leicht, aber das passiert einfach, weil du halt niemand sauer und enttäuscht bist, so wie jeder andere auch enttäuscht wäre darüber, wenn du große Erwartungen hast und die halt nicht erfüllt werden.
Ne? Genau, und deswegen finde ich es jetzt interessant, dass du dann aber sagst, es ist selbstverständlich zu sagen.
Ja, aber Tobi war genauso. Ja, gut, wir treffen ihn, wieder, ne? Ich habe mit ihm telefoniert ein paar Tage später oder mit ihm geschrieben und da hat er auch schon gesagt, du... Ich bin da, wenn ihr mich braucht, ja. Und so wie ich meine Mannschaftskollegen kennengelernt habe bei der Nationalmannschaft, sind das alles wirklich sehr, sehr feine Kerle. Und kann mir nicht vorstellen, dass da irgendeiner dann halt sauer ist. Nichtsdestotrotz war ich enttäuscht, habe mich dann aber riesig gefreut, als ich dann wieder nachgeladen worden bin. Hat mir gerade ein Trainingslager in Fuerteventura, das war ein bisschen unglücklich, weil ich gerade nach Fuerteventura geflogen bin. Dann mit dem Taxi 2 Stunden zum Hotel gefahren bin. Nächsten Morgen Christian hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Morgens bin aufgewacht und dann gleich wieder zurückgeflogen. Ja? Oder dann nicht zurück, sondern erst nach Wien und dann, ich glaube, nach Wien und dann nach Kroatien.
Ja.
Aber ja, ich konnte es dann auch schnell mit der Situation gut umgehen, glaube ich.
Hast ja dann auch noch eine gute Rolle gespielt in der EM, die zwar insgesamt leider sehr enttäuschend war aus deutscher Sicht.
Ja, aber wenn man mal ehrlich ist, hätten wir das Spiel gegen Spanien gewonnen, wären wir im Halbfinale gewesen.
Es waren
für uns eine sehr, sehr glückliche Situation, dass wir überhaupt noch die Chance gehabt haben, ins Halbfinale zu kommen, aber wenn wir ins Halbfinale gekommen, hätte keiner mehr drüber gesprochen.
Ja, hast du völlig recht. Ja.
Weil Erfolge das dann immer so ein bisschen Probleme auch oft überdecken. Ja?
Die letzte Folge war ja mit Christian Prokop. Ich fand, das war, also mir hat das irgendwie wahnsinnig viel gegeben. Ich fand das wahnsinnig spannend, wie er über die Zeit da 2018, die für ihn ja brutal war, das konnte ich ihm richtig nachfühlen, wie er darüber gesprochen hat. Es gab ja diese Gerüchte, dass mit manchen Spielern schon bei ihm gebrochen ist. Und ich erinnere mich speziell noch bei dir dran, bei Sky, irgendwann ein Interview, wo danach gefragt würde, was würdest du sagen, wenn Christian Prokop weitermacht? Und da hast du gesagt, ja, ich freue ich mich auf die Zusammenarbeit. So, wenn das so kommt. Bei dir ist im Verhältnis zu ihm gar nichts hängen geblieben, obwohl er dich zu der EM 2018 erstmal nicht mitgenommen hat?
Wir haben darüber gesprochen danach. Und dann sind solche Sachen dann auch ausgeräumt. Ja? Man sollte dann nicht nachtragend sein. Wie du schon sagst, sportlich konnte man das irgendwo erklären.
Hat das so erklärt mit dem
Vincent? Wie das erklärt er, das bleibt
nur okay.
Ja. Jetzt habe ich irgendwie gerade einen Hänger. Wo war ich stehen geblieben?
Dass man da nicht nachtragend sein sollte.
Genau. Und ich arbeite einfach unheimlich gern mit geballter Handballkompetenz zusammen. Und ich glaube, da kann Christian keiner ein schlechtes Wort darüber verlieren, dass er Handball einfach lebt und einfach ein riesiges Wissen darüber hat. Und darum wollte ich gerne mit ihm weiter zusammenarbeiten, weil ich mir auch immer darüber was erhofft habe, nämlich, dass ich noch was dazulernen kann. Ja. Und der hat halt eine Spielweise oder eine Spielidee, die halt besonders ist und die ich dann, über solche Sachen freue ich mich dann ja auch, weil dann sind dann neue Anforderungen und neue Anforderungen bedeuten immer Spaß.
Eins noch abschließend zu dem Thema. Jetzt 2019, unsere Abwehr war ja überragend. Sie war aber eben im Großen, ich weiß jetzt nicht wie Prozent der Zeit, aber der erste Innenblock war erstmal Vincek Pekela und eben nicht wie 2016 noch Lemke Pekela. Wie bist du klargekommen damit, dass du da erstmal nicht an erster Stelle stehst in dem Mittelblock?
Also erstmal war ich ein Teil vom Innenblock, wir waren zu dritt und fühlte mich auch immer als Teil davon. Aber beim hat ein überragendes Turnier gespielt und wenn jemand überragende Leistung hat, dann soll er auch weiterspielen. Und was ich vorhin schon gesagt habe, ich fühlte mich halt total als Teil dieses Erfolges, als Teil dieser Mannschaft und auch als Teil dieses Inblocks darum habe ich da überhaupt nicht schlecht drüber denken können. Und
auch genau, also auch diese, dass die Spielanteile ein bisschen weniger waren, das kannst du dann, solange du
ich, drin ich bist. Ich wusste, also so ein Turnier ist halt ewig lang. Ja. Und ich wusste, irgendwann kommt der Moment, da werde ich dann gebraucht und mich dann immer darauf vorbereitet, dass ich dann halt auch da bin. Ja.
Jetzt haben wir schon, oh Gott, wir sind jetzt auch so lang, ich kann nicht, oh Gott, das wird die längste Folge aller Zeiten, aber mir war das einfach, das müsst ihr mir nachsehen, das war mir alles zu spannend.
Wo sind wir denn?
Da irgendwas, wir sind jetzt bei anderthalb Stunden. Da schlagen wir alles andere um Längen, aber ist auch wurscht. Ich finde, beim Podcast, wer nicht so lange hören will, der soll halt, ich wette, es hat eh keiner aufgehört zu hören. Hast du eigentlich noch was? Bevor wir dann die letzte Rubrik Hand aufs Herz, machen wir dann echt ganz kurz. Aber du hast vorhin noch gemeint, es gibt zum Beispiel noch Sachen aus Magdeburg, Anekdoten, die du gerne erzählen wollen
würdest. Ah, nee, keine Anekdoten. Oder vielleicht doch, kommen wir da drauf.
Ich wollte dir einfach nur noch mal das Feld aufmachen. Ich hatte das Gefühl, du hast noch so ein paar Sachen, die du gerne. Nee,
wir könnten hier noch.
Ja, ich glaube auch, wir könnten hier noch lange sitzen.
Aber.
Jetzt ist auch ruhig endlich in der Halle.
Ja.
Es ist jetzt 0:49 Uhr. Ja. Da ist endlich
Ruhe. Nee, aber wenn du noch was hast, irgendwie kritische Fragen oder was, dann ich bin wirklich, du kannst alles fragen.
Also ich habe jetzt meine Sachen, die mir wichtig waren, haben wir, glaube ich, echt gut abgearbeitet. Mhm. Wenn du noch was, keine Ahnung, über Tulpe haben wir vorhin mal kurz gesprochen, über das
Kapitänsamt. Ja, das ist vielleicht noch was vielleicht noch ganz interessant ist. Und zwar habe ich mal länger drüber nachgedacht und auch das mal im Bus angesprochen. Ich lese immer wieder ganz häufig, wir fahren irgendwo hin, um Gegner zu ärgern. Mhm. Also in Lemgo war es so, wir sind nach Kiel gefahren, in der Ostseehalle, um gegen den THW zu spielen. Es war schon vorher klar, also so richtig reisen können wir eigentlich nichts. Ja. Dann bin ich in Magdeburg, das erste halbe Jahr, und wir spielen gegen Kiel zu Hause. Und wir kommen an und ich dachte mir, oh Gott, wir spielen gegen Kiel. Mal gucken, ja? Schauen wir mal. Und dann sagt Fabian van Olfen, wir gewinnen dieses Spiel. Egal was kommt, wir gewinnen dieses Spiel. Wir versuchen nicht das Spiel zu gewinnen, sondern wir gewinnen dieses Spiel. Und guck mich dabei an, wie ich dich gerade angucke. Völlig ernst. Ja, und ich war so, okay, ich glaub dir das, aber wir gucken mal. Und dann kommst du raus und oben die ganzen Ränge stehen schon, die ganzen Leute. Und du merkst, es kribbelt. Die ganze Stadt weiß, wir werden dieses Spiel gewinnen. Geil. Die ganze Stadt steht hinter dir und du weißt, wir können das gar nicht verlieren. Wir kommen dann nach dem Aufwärmen nochmal in die Kabine. Und Fabian sagt nochmal, wir werden dieses Spiel gewinnen. Keine Diskussion, keiner hat was gesagt. Mhm. Wir gewinnen dieses Spiel. Mhm. Und da habe ich gedacht, dem folge ich, wenn der jetzt zu mir sagt, Finn, hier vorne, einfach Glutkohlen. Und der sagt, barfuß jetzt drüber laufen. Ich werde dadurch gerobbt, glaub mir das. Und da habe ich mir dann gedacht, boah, wenn ich das mal irgendwann so... Wenn ich jemandem so das Gefühl vermitteln kann, dieses Spiel gewinnen wir. Wir fahren nach Flensburg jetzt und wir werden das Spiel gewinnen. Das ist doch großartig. Mhm. Das ist doch einfach großartig. Mhm. Kein, wir gucken mal, was passiert oder wir wollen die ärgern oder vielleicht können wir das Spiel offen gestalten. Nee, wir gewinnen das Spiel.
Aber
warum ist diese Einstellung bei so vielen da, dass man das nicht gewinnen kann?
Ja.
Wenn wir jetzt nach Flensburg fahren, dann möchte ich, dass alle Spieler daran glauben, dass wir das Spiel gewinnen.
Ich glaube, es ist halt, habt ihr das Ding, ihr habt es wahrscheinlich mit 10 verloren dann, oder? Gegen Kiel.
Nee, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Darum ist es mir so im Kopf geblieben.
Ja, aber das ist eben, ich glaube, es ist halt so, also machen wir es mal noch extremer, wenn wir dieses Jahr Ludwigshafen, ich nehme jetzt einfach mal den Tabellenletzten nur exemplarisch, wäre völlig egal, könnte jede Mannschaft sein. Wenn die sich, das kannst du 2-3 Spieltage lang machen, aber weißt du, aber stell dir mal vor, die setzen sich vor jedem Spiel hin und sagen, oder einer macht das, keine Ahnung, Gunnar Dietrich dort, der Anführer, kennst du ihn ja von früher. Ja. Wir fahren nach Kiel, wir gewinnen dieses Spiel.
Ja.
So, dann fahren die dahin. In Kiel kriegen die eher eine Reibe, weil.
Ja, aber die kriegen auch deshalb eine Reibe, weil das nicht. Warum sollst du denn keine Chance haben?
Ja, klar hast du eine, nur egal was die tun, dass Ludwigshafen letztendlich.
Kjelze hat jetzt gerade eben gegen Paris, glaube ich, mit über oder mit 10 Toren oder was gewonnen. Gegen Paris.
Ja, gut. Alles ist möglich.
Alles ist möglich, ja. Ich weiß auch nicht. Ich finde das einfach, mich hat das fasziniert und ich hatte immer gehofft, dass ich das, wenn ich irgendwann in eine Position, in einer Mannschaft komme, die kapitänsähnlich ist oder die halt
ja, jetzt eine, bist du ja
Kapitän, aber ne? damals oder ja. Führungs, wo ja. eine Führungsposition habe, das will ich auch. Das will aber ich auch. Und das Erstaunlichste daran war, Fabian, ich habe vor Fabian gespielt. Das heißt, der saß auf der Bank dann eigentlich. Weißt du, wir haben es dann immer ein bisschen abgewechselt. Aber ja, ich habe auch noch angefangen, das Spiel. Und trotz dessen, das so glaubhaft zu vermitteln, dass er so an uns glaubt, fand ich großartig, ziehe ich absolut meinen Hut vor. Finde ich fantastisch.
Wie oft hat er sowas denn gemacht?
Das ist ja so. Also das, ja, vor den wichtigen Spielen.
Also, genau, aber
weil die anderen Spiele, da hast du ja keine, das ja erstaunlicherweise hast du sonst keine Zweifel.
Ah, okay. Ihr seid als Magdeburg die meisten
Spiele. Das ist der SC Magdeburg.
Da musste man das nicht sagen. Nee.
Sondern, okay. Siehst du doch jetzt die Einstellung, die haben. Die fahren nach Flensburg und schlagen Flensburg. Die waren ungeschlagen. Oder Flensburg
kannst du den. Zu Hause haben sie.
Zu Hause. Aber im Pokal, genau. Oder ich glaube im Pokal haben sie die geschlagen.
Richtig, aber das war auch in, oder war das, oh Gott, jetzt bin ich wieder. Das war aber, glaube ich, auch in Magdeburg, oder?
Ich weiß nicht, aber das fasziniert mich irgendwie. Das finde ich.
Ja, du, kann ich auch. Das finde ich stark. Kann ich komplett verstehen, nur ich glaube halt, du kannst es nicht. Du kannst es halt nur begrenzt machen. Du kannst es halt nicht in jedem Spiel machen.
Das. Ja, aber das ist mir immer in Erinnerung geblieben. Ja. Und dann so die Sachen wie Florian Kehrmann, als er da mir das in Aussage gesagt hat, oder das wie Tulpe.
Das genau, also wenn du es sagst. Und es funktioniert dann. Und ich glaube, solche Leute haben halt auch ein Gefühl, wann sie es sagen. Weil du kannst ja auch, ich könnte dir
jetzt
auch
sagen. Du kannst ja nicht immer over the top draufklatschen.
Genau. Das ist halt das, was ich eben mit Ludwigshafen meinte. Ja.
Aber mich hat er zu 100% abgeholt. Der hat mir das verkauft wie der beste Verkäufer von einem Autohersteller oder was. Weißt du, du gehst zum Autohersteller und du willst eigentlich gar nichts. Du willst nur mal gucken nach den neuen Felgen oder irgendwas. Und dann kommst du nach Hause und hast einen neuen Polo gekauft. Ja. Job erfüllt. Und das finde ich großartig.
Das heißt, die Karriere von Tulpe nach der Karriere ist
Autoverkäufer.
Gesichert.
Autoverkäufer.
Er kann ja alles verkaufen, scheinbar.
Also mir kann er auf jeden Fall alles verkaufen.
Sehr
schöne gut. Grüße.
So, Leute, das ist jetzt lang geworden. Wir machen eine letzte kurze Pause. Dann gibt es noch Hand aufs Herz, unsere dritte Rubrik. Finn, du kennst das Spiel ja. Da du treuer Hand aufs Herz-Hörer bist, weißt du, was jetzt kommt. Wobei, bei dir sind es nicht nur Entweder-Oder-Fragen, aber wir starten erstmal.
Ja, wenn du mal eine stellst, darf ich auch eine stellen.
Oh, sollen wir ein Ping-Pong spielen? Na gut.
Na komm.
Defensivblock oder so ein richtig schöne Fackel aus dem Rückraum? Was ist schöner?
Für mich gerade ein Block. Weil du aber schön spielst. Anzugucken ist, glaube ich, das Tor.
Ich finde, ein Block ist auch immer geil anzuschauen. Ja. Wenn so einer da die Arme hoch hat.
Ja.
Und jetzt?
Kommentierst du lieber Super Bowl oder DFB-Pokalfinale in Hamburg?
Der Super Bowl ist gerade viel weiter weg. Ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass das unmittelbar bevorsteht, dass ich mal das DHB.
Na gut, komm, mach etwas anderes. Machen wir Fußball-Bundesliga Dortmund gegen FC Bayern. Das ist näher dran. Dortmund gegen FC Bayern oder DHB-Pokalfinale Kiel gegen Magdeburg.
Nee, auch, weil Dortmund gegen Bayern ist so viel weiter weg. Deswegen ist das, was weiter weg ist, ist immer das, was man sich dann eher wünscht. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, wenn das alles so glücklich weiterläuft und zum Glück meine Chefs sind echt sehr, sehr, sehr gut zu mir im Handball, das könnte einfach irgendwann in 10 Jahren mal passieren, dass ich mal so ein Pokalfinale kommentieren darf. dass ich den Super Bowl mal passiere. Gerade kommentiere ich ja gar kein Football, deswegen ist das sehr weit weg. Und Bayern
ist ja nur hypothetisch,
da,
ne?
Genau, aber da stehen halt so viele Leute in der Reihe vor mir. Und ich glaube, wenn das so ist, dann weißt du, wenn ich mir dann eins einfach herwünschen dürfte, dann ist vielleicht für dich vergleichbar keine Ahnung, willst du mal den ERF Cup gewinnen, was überragend ist, aber das ist durchaus machbar. Oder willst du mal die Champions League oder die Bundesliga gewinnen, was schwerer wirkt erstmal? Also ich nehme mal an, oder? Für Melsungen ist es realistischer, mal den ERF Cup zu gewinnen oder auch den Pokal. Ist realistischer, als in den nächsten Jahren sehr bald mal Meister zu werden oder die Champions League zu gewinnen.
Ja, also ich würde auf jeden Fall immer den nationalen Titel vorziehen.
Ah, okay. Ja. Lieber Meister, die Frage hatte ich schon 100 Mal hier. Wurde mir irgendwann gesagt, soll ich nicht mehr stellen.
Ja, dann lass mich
lieber. Ist gut, dass du die automatisch beantwortet hast. Nein! Hier wird nichts geschnitten. Wo wir schon beim Blog waren, wenn du einen an die Finger kriegst, von wem tut's mehr weh? Julius Kühn oder Kai Häfner?
Ja, Kühn. Kühn.
Ja. Kommt da das dickste?
Ja, weil der auch von weiter oben schießt und dann sind es immer genau die Fingerkuppen. Ärgerlich. Das ist immer ärgerlich. Aber ich freue mich bei beiden genauso. Ich freue mich bei beiden genau gleich.
Ach, schön.
Katze oder Hund?
Oh, ganz schwere Frage. Doch am Ende glaube ich ein Hund. Weil.
Finde ich erstmal sympathisch, aber
Katzen auch cool. Du hast ja einen, ne? Einen total coolen Dalmatiner.
Darf ich auch noch gleich. Da muss ich gleich eingreifen. Will ich mal kurz was erzählen?
Ja, gerne.
Also, ich habe ja einen Hund, genau wie du eben gesagt hast. Ursprünglich war aber die Idee, bis ich mich dazu überreden lassen habe, dass wir ein Tier uns ins Haus holen als neues Familienmitglied. Habe ich eigentlich gesagt, ach komm, dann eine Katze. Weißt du, die ist so ein bisschen selbstständiger, finde ich irgendwie auch sympathisch.
Mit der musst du nicht immer raus.
Genau, und dann sind wir ins Tierheim gefahren, ich und meine Frau. Und haben wir gesagt, ja, wir würden uns für eine Katze interessieren. Und sind dann in so einen Katzenraum gegangen, der war voller Katzen. Und ich gehe in den Raum rein und setze mich dahin, weil dann haben die auch gesagt, ja, dann können die Katzen zu ihnen kommen und so. Und ich merke schon langsam, irgendwie schnürt mir die Luft ab.
Oh.
Ja. Allergie. Werd hochrot, muss schnell raus und hab riesige Atemprobleme. Und dann sagt die, naja, vielleicht sollen sie mal einen Allergietest machen. Machen wir Allergietest. Höchste Allergiestufe gegen Katzen.
Nein. Bist du nie mit einer Katze in Kontakt gekommen in deinem Leben? Oder
nee, wie? Irgendwie nicht. Irgendwie nicht so richtig.
Krass.
Normal ist
man doch mal bei irgendeinem Freund, wo einer rumläuft oder so, ne?
Haben sie wahrscheinlich vorsorglich versteckt.
Krass.
Okay. Aber das war witzig, weil da waren so viele Katzen. Und
aber Hund ging dann gut.
Ein bisschen Hund war 1 von 5, glaube ich, oder wie die Skala ist, weiß ich gerade gar nicht mehr. Und dann,
aber ja, dann auch ein bisschen.
Wollte ich einen Alpaka, aber ein Alpaka passt nicht und dann habe ich mich für einen Hund entschieden.
Ja, Alpaka ist doch so ein Schaf.
Ach, oder ich erzähle doch nur Quatsch.
Sorry, es ist spät.
So, du bist dran, du bist dran.
Ich habe das ja gestimmt. Ich habe das Gefühl, ein Hund ist treuer. Das war übrigens bei mir so, dass eine
ich kenne nur. Im Nachhinein würde ich mich auch immer für einen Hund entscheiden. Ja. Immer für einen Hund entscheiden.
Der freut sich einfach so, wenn du kommst. Deine Größe hatten wir ja schon ab und an mal im Thema heute. Stimmt das eigentlich? Du hast Schuhgröße 45?
Nee, 47.
47.
Okay. Wer ist deine Quelle?
Das kann ich nicht verraten.
Okay. Lügt auf jeden Fall.
Hier steht auch angeblich nur in meinem Briefing, was ich immer bekomme, von Max von der HBL,
wenn du es
genau wissen
ist. Grüße.
47, okay, aber das ist ja relativ klein dafür, dass du 2,10 Meter bist.
Ja, da kriege ich noch was im Autonormalhandel. Das ist so.
Stimmt, genau, 47
so gerade noch. Ne? Mein kleines Geschenk.
Die Frage, die ich eigentlich wollte, weil du schon mal hast anklingen lassen, dass du dich lieber gerne auch manchmal verstecken würdest, wenn du es dir komplett aussuchen dürftest, wärst du lieber 2,10 Meter oder 1,20
Meter? 2,10 Meter.
Schon besser am Ende,
ja,
ne?
Ja.
Das glaube ich auch.
Also Größe an sich stört eigentlich nicht. Bis man damit so klarkommt, dass man halt immer so raussticht, hat ein bisschen gedauert. Nur ich gehe richtig gerne auf Konzerte eigentlich. Aber wenn hinter dir so eine 3 Meter langer Flur ist, fühle ich mich einfach so unangenehm, ja, weil die Leute halt nichts sehen. Ja. Sehe mich dann immer ganz hin ins Eck stellen, dann ist auch nicht das richtige Gefühl.
Wobei, da musst du, auf was für Konzerte gehst du? Welche Musikrichtung?
Alles so ein bisschen.
Du musst auf Elektrokonzerte gehen. Da tanzt eh jeder für sich und keiner. Paul Kalkbrenner ist mein Lieblings-Live-Künstler. Da tanzt eh jeder für sich. Kann man mal da hochgucken, das ist so ein kleines Männchen irgendwo in der Ferne, ist völlig egal. Ja. Ich glaube, da störst du keinen. Guckt eh keine Richtung Bühne. Musst du da mal hingehen. So.
Okay, nächste Frage. Wenn du ein Stück aus einer Celebrations-Packung wärst, welches Stück würdest du dich beschreiben?
Was
und warum?
Was ist denn das Dickste?
Oh.
Nee, warte mal.
Sind doch alle gleich.
Oh Gott, was ist denn da so drin? Twix, Malteser, Milky Way. Malteser. Boah, was ist denn das für eine Frage, ey?
Ist mir gerade eingefallen. Als mir im anderen Podcast wurde die Frage nämlich gestellt und da habe ich gedacht, ach, die
Hengste mir auch noch mache. Boah, krass, da bin ich jetzt hardcore überfragt. Ich würde mal sagen, ich wollte jetzt erst Twix sagen.
Weil oder was isst du denn erstmal am liebsten davon?
Ja, genau, Twix esse ich am liebsten. Das schmeckt mir am besten. Mhm. Nee, ich bin eigentlich ein umgekehrtes Twix. Außen hart, innen weich.
Oh.
Oh. Nein, sorry, die Frage ist zu schwer. Ich krieg da nichts mehr hin. So, ich bin auch schon durch mit meinen Fragen. Wenn du noch eine hast, darfst du die gerne.
An dich? Nö, dann ist gut.
Super. Finn, vielen, vielen Dank.
Hat mich auch sehr, sehr gefreut.
Jetzt bin ich gespannt, ob sie mir das durchgehen lassen. Wir stehen bei einer Stunde 46, du liebe Güte. Leute, schön, dass ihr so lange durchgehalten habt. Einen habe ich noch für euch. Der 29. Spieltag der DKB Handball Bundesliga, das wäre der nächste. Du möchtest noch was sagen, Finn?
Muss ich noch so einen Gast vorschlagen eigentlich?
Richtig, das machen wir gleich noch. Den gibt es übrigens wieder bei Sky zu sehen, wie alle Spiele der DKB Handball Bundesliga. Ich sage euch nur mal, was es zum Beispiel so zur Auswahl gäbe. Hannover gegen Magdeburg, ich glaube, das könnte spannend werden. Minden gegen die Füchse, das ist auch sowas, was ich mir gut vorstellen könnte. Naja, wenn ihr das sehen wollt, das gibt es auf jeden Fall alles live bei Sky. Und Flensburg gegen Veszprém am 4. Mai um 17.30 Uhr. Es braucht ein Wunder. Das Hinspiel ist leider in die Hose gegangen, aber zieht euch das auf jeden Fall rein. Und dann, die nächste Folge kommt am 14. Mai. Und jetzt gebührt dir natürlich das vorletzte Wort. Wen sollten wir einladen in den Podcast?
Mhm.
Gut, dass du mich daran erinnert hast.
Ja, ich habe es ja schon mal gehört. Also, ich würde sehr, sehr gerne auf der einen Seite mal einen Schiedsrichter hören oder den Schiedsrichterbeauftragten Jamelle. Das würde ich, glaube ich, interessant finden, das mal so zu hören. Aber das wäre für mich privat interessant, weil mich das halt auch betrifft.
Mhm.
Sonst würde mich Hotti Bredemeier interessieren. Ich glaube, dass kaum jemand das über Jahrzehnte lang Handball so mitentschieden hat, wie er durch die Position, die er bedeckt hat und da er immer noch ein aktiver Teil ist bei der
GWD. Bundestrainer, heute GWD-Präsident.
Genau, Vizepräsident war auch eine ganz schöne Zeit lang. Mhm. Das würde ich interessieren. Und wenn es um die Nationalmannschaft geht, das nächste Mal dann vielleicht mal den Peter Greschus. Das ist unser Physiotherapeut. Oder er würde sagen, oh, was sagt er eigentlich? Wie heißt denn das auf Süddeutsch? Nicht schnacken, sondern?
Quatschen.
Nee.
Ja, aber schnacken? Reden. Schnacken,
ja, ist also,
sowas wie reden, ne?
Ja,
ja, ja.
Hier in Hessen sagt man babbeln, aber das. glaube ich zumindest.
Ja, aber schnacken kann man, glaube ich, im Süden auch sagen. Aber quatschen würde man
schwätzen
sagen, oder? Schwätzen, okay. Schwätzen. Ja, das ist eher so,
was du aus München, das müsste eigentlich schon.
Ja, ich bin da. Oh Gott.
Ja, auf jeden Fall, das wäre, ja, glaube ich, maximal witzige Geschichten, die glaube ich, mal hörenswert sind.
Sehr cool. Hattest du auch eine Menge? Mir dröhnt jetzt der Kopf.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß.
Ja, ich hatte auf jeden Fall Spaß.
Das ist das Wichtigste.
Du auch. Und ja, klar. Dann haben es die Zuhörer hoffentlich auch. Aber du hast recht, das ist das Wichtigste. Danke, dass ihr bis jetzt hin durchgehalten habt, zugehört habt. Ihr wisst, uns hilft das, wenn ihr uns abonniert, wo auch immer ihr uns hört. Schreibt uns gerne Feedbacks, vor allem was Finn wissen wollte. Was wolltest du nochmal wissen in
der Rezension? Die öffentlichen Gehälter.
Richtig.
Was das für Auswirkungen hätte.
Schreibt
und ob
uns
das da gerne mal. Ob man da jemand irgendeine andere Idee noch hat.
Sehr gut, dann machen wir. Und das soll's gewesen sein. Das war eine lange, lange Ausgabe Hand aufs Herz mit Finn Lemke.
Tschüssi.
Man kann heute nicht.
wir nichts voraussagen in dem Spiel.